alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
All eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Jetzt sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm hoch.
Ich weiß selber nicht mehr genau, wann wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen haben, aber es wird höchste Zeit und ich habe das Gefühl, es ist schon zu lange her. Und ich weiß ja nicht, wenn ihr das hier hört, ob ihr noch wisst, was das hier ist und wer wir sind. Das ist Schöner Neuer Fußball. Mein Name ist Nico Beckspin und ich bin heute in der Rolle des Dompteurs von drei großartigen Protagonisten dieses Formates und einer Fülle an Themen, von denen wir heute wahrscheinlich noch nicht wissen, wie das Ganze ausgeht. Denn wir haben 2 Monate lang nicht gesprochen, also zumindest nicht offiziell on tape. Und seitdem sind 5000 Sachen passiert. Konstantin, hast du irgendwie eine Möglichkeit, das heute so ein bisschen zu sortieren für uns? Also hast du das Gefühl, wir kriegen das untergebracht in dem handelsüblichen Format von einer Stunde? Oder wird das eine XXL-Version, die über 2 Tage Produktion läuft?
Das braucht viel Post-Production, das ganze Projekt hier wahrscheinlich, weil wir alles aufarbeiten müssen. Aber erstmal, ein Dank geht raus, ne, an der Stelle an Zuhörerinnen, Zuhörer, die trotzdem, auch wenn wir abwesend sind de facto aus der Podcast-Welt, trotzdem uns zur Stange halten. Zum Beispiel heute auf YouTube, also heute am Sonntag, YouTube auf meinem Kanal, youtube.com/Konstantin Eckner, hat auch jemand geschrieben, ey, die Stimme kenne ich doch, schöner neuer Fußball, mega geil. Weißt du, da habe ich gemerkt, okay, unsere Community ist trotzdem noch da und vergisst uns nicht ganz so schnell. Sollten wir an der Stelle wirklich mal appreciate.
Kai, du bist ja quasi an der Schnittstelle zwischen den Welten, um die es uns ja hier geht. Ne? Die reale Welt, die Vermarktungswelt, der böse Schatten, der sich um den Fußball legt und so. Werden wir vermisst?
Vermarktungswelt ist gut. Also, ja, auf jeden Fall. Also vor allem vermisse ich euch. Also wie Sau. Das ist ja ganz furchtbar. Also auch für mein inneres Ich, für mein Über-Ich, so wie meine Therapeuteneltern sagen würden. Also wenn wir nicht irgendwie unsere zumindest nachmonatliche Therapiestunde haben, irgendwie zu dem, was passiert in Fußballkultur und Fußballbusiness. So geht das nicht, Freunde.
Ja, das ist halt auch echt ein Problem, was die Terminkalender angeht. Ne, ich sehe immer meinen leeren Terminkalender, versuche dann irgendwas einzustellen und dann kriege ich immer Absagen. Und meistens scheitert es an dir, Tommy. Du warst in Cannes, ne, zum Beispiel, und dann bist du wieder da und jetzt bist du nächste Woche in der Schweiz. So, passt dieses Format noch in dein Leben?
Ja, nee, hat's aber auch nie, ne, ganz ehrlich. Insofern, das macht überhaupt nichts. Übrigens, in Cannes habe ich auch dich getroffen, ne, bevor du mich hier als Jetsetter hinstellst. Kai, während du und Konstantin auf YouTube/Konstantin Eckner rumgelungert haben.
Ja. Unter anderem. Genau.
Ja, da waren so. Unter anderem.
Eckner und ich schön auf Borkum, also und ihr auf Cannes in, ja. in Südfrankreich. So, jetzt sag doch mal, ihr liebe Agenturchef, so, was macht man denn so? Und vor allem, was hat denn das Sportbusiness in Cannes gemacht, lieber Nico?
Da kann ich dir gar nicht viel zu sagen, weil in den Welten, in denen ich unterwegs war, gar nicht so viel Sport stattgefunden hat. Ich hab Paris Hilton getroffen, wenn das unter Sport fällt, und Dirk Nowitzki verpasst. Ansonsten habe ich wirklich sportseitig sehr, sehr, sehr wenig mitgekriegt.
Weil ich muss für unsere Zuschauer, glaube ich, einmal kurz, sorry für die Unterbrechung, Nico, aber du musst vielleicht einmal einordnen, was ist denn Cannes überhaupt und warum gibt's da so viel Rosé?
Wäre jetzt gekommen, mein Lieber. Denn Cannes ist ja eine Veranstaltung der Werber, wo die sich gegenseitig Preise geben und es ja auch schon am Ende darum geht, diese Dinger da einzusammeln. Und aber was dann andersrum, glaube ich, sehr spannend ist, wenn man innerhalb dieser Branche stattfindet, wo ich jetzt auch ein bisschen mitspielen darf, ein unheimliches Ansammeln von interessanten Menschen, vor allem viele auch aus Deutschland, aber auch aus den USA. Und da steckt halt so viel drin, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Zum Beispiel zu diesem, da gab es ja auch ein Sportspeech und so, da bin ich nicht mal hingekommen. Aber ich glaube, Tommy, du hast das geschafft, ne? Du warst da, oder?
Naja, also ich sag mal so, ich stand vor diesem Stageville Sportbeach und habe immer nur irgendwie Basketballer oder sonst wen da reden hören. Und dann habe ich gesehen, alle haben so Gatorade-Handtücher. Und da habe ich mich da so hingestellt und meinte erstmal so, erste Frage, wie komme ich hier rein? Warum bin ich hier nicht eingeladen? Da haben die mich angeguckt und haben gesagt, geh weiter. Weißt du, wie der auf St. Pauli hier, der ja. Einfach eine Schelle gibt.
Hast du eine Schelle gekriegt, ja.
Und dann meinte ich so, wo kriege ich so ein Handtuch her? Weil ich brauche das mal als Sample, weil wir haben die nämlich auch und ich finde eure ein bisschen geiler. Und dann hat er gesagt, ja, nur wenn du eine Einladung hast. Und dann bin ich wieder gegangen. Also die einzige für mich relevante Veranstaltung dort in Cannes, da war ich nicht eingeladen. Und deswegen habe ich mich dann, Kai, du sagst das richtig, relativ schnell dem Rosé gewidmet. Und zufällig Nico getroffen, der mich auch noch interviewt hat bei 40 Grad in der Sonne. Und dann sollte ich auch noch was Kluges sagen. Das hat es nie irgendwo reingeschafft. Ne? Hast du direkt rausgecuttet.
B-Roll. Doch, das ist alles veröffentlicht.
Ja, okay, gut. Weiß ich ja nicht, ich mache erst Social Media Pause.
Ja, genau, ich war nämlich für die Horizont als Reporter unterwegs. Deswegen, Kai, müssen wir dich, glaube ich, wahnsinnig enttäuschen darüber, dass wir davon nicht so viel mitbringen können. Aber wir haben hier ein großes Portfolio. Normalerweise arbeiten wir ja immer mit News und dann mit Hauptthema, aber das können wir heute knicken. Deswegen würde ich einfach in die Runde werfen, dass jeder von euch und uns immer so ein Thema sich auspicken darf. Und Kai, du, ich höre ja quasi schon das Scharren deiner Hufe. Welches ist das erste Thema, das du heute besprechen möchtest? Kai hat nicht aufgepasst.
Aber hey, warte, Kai, was haben wir gerade geredet? Ich habe gerade schon ein bisschen überlegt, ob ich es nochmal übertreibe, aber ich fange mal mit einem seriösen Thema an und es geht natürlich um die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL. Kam, finde ich, ein bisschen überraschend. Vielleicht lag das irgendwie, die Eingeweihten aus den Medienrechte-Game in Deutschland wussten das vielleicht besser. Ich wusste es wirklich nicht. Also ich habe es erst erfahren durch einen Hinweis von Tommy, Shoutout dafür. Find's aber trotzdem ganz interessant, auch wie transparent da tatsächlich Zahlen veröffentlicht werden. Also kann man ja so in der FAZ und auch auf den RTL-Seiten nachlesen. Übernahmepreis für Sky Deutschland 150 Millionen, kann durch Earnouts, die gekoppelt sind an den Aktienverkauf von Aktienwert von RTL selber nochmal auf knapp 380, glaube ich, steigen. Geht, glaube ich, maßgeblich darum, dass Sky Deutschland durchaus komplementär ist von den Zielgruppen und auch vom Geschäftsmodell zu RTL. RTL eher ein bisschen jünger und weiblich, Sky sicherlich eher älter und männlich. Sky Abo, RTL eher werbefinanziert. Und so ist im Prinzip, man muss jetzt mal abwarten, die melden jetzt, alles ist besiegelt, aber das Kartellamt muss noch zustimmen. Das soll, glaube ich, Mitte 2026 der Fall sein, laut RTL. Und dann wächst da aber durchaus ein kleiner Streaming-Riese, der zusammen Netflix und Prime hier in Deutschland das fürchten lernen will. Dann ist man auf Platz 3 und schon vor Disney und finde ich per se erstmal ganz interessant. RTL ist ja durchaus aktiv gewesen im Sport, ist wieder, glaube ich, in die Länderspiele eingestiegen. Das finde ich schon durchaus beachtlich. American Football ist da auch, also Sky's Sportportfolio brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also ist schon spannend, oder? Wie siehst du das, Konstantin?
Es gibt auch viele Synergieeffekte, gibt es ja jetzt schon de facto. Ne? Du hast Sky hat zum Beispiel Formel 1, alle Rennen natürlich, und RTL hat irgendwie 8 oder 10 oder so. Free TV, ne? Da gibt es eine Überschneidung. Dann RTL hat jetzt das Zweitliga-Topspiel, 18:30 am Samstag. Sky hat natürlich alle Zweitligaspiele, wie alle wissen. Da gab es ja auch die Verlängerung. Dann gibt es ein paar Unterschiede, sprich RTL hat zum Beispiel noch groß MMA mittlerweile, Octagon ist immer größer geworden, auch was so Social Media Impressions betrifft, sind die sehr, sehr stark momentan, als eben so eine Secondary Promotion im Mixed Martial Arts Bereich, die räumen da richtig ab, was auch nicht so überraschend ist. NFL hast du angesprochen, da sind die ja nicht auch gut mit dabei, Europa League haben sie, Sky hat momentan keinen internationalen Fußball, hat dafür Premier League, es gab auch schon die Synergieeffekte, das kenne ich ja aus den Europa League Übertragungen, sprich immer ein Premier League Topspiel in Anführungszeichen, was bei Sky läuft, bei Sky läuft, wurde dann auch auf RTL Plus übertragen. Und so weiter und so fort. Also da gibt es so viele Synergieeffekte und das wird sicherlich dann auch ein Stück weit mal ausgebaut. Und natürlich hat vielleicht RTL dann den Vorteil, dass man RTL Plus ein Stück weit pushen kann, weil natürlich Leute in Pay-TV-Bereich zu ziehen, ist eben immer noch ein Stück weit eine Herausforderung. Aber Sky ist natürlich etabliert, weil Sky ist reine weg Pay-TV. Ne? Also es gibt ja nichts for free, bis auf Kleinigkeiten.
Aber Leute hier, ne? 150 Millionen oder wie wir in Liverpool sagen, ein Florian Wirtz. Ja. Überleg mal.
Ist aber gar nicht viel, ne?
Also, ich finde das einen absoluten Schnapper, ehrlicherweise.
Also, Nico wollte investieren. Ich finde das auch ein Tick zu positiv, wie ihr darüber redet. Also komplementär und Synergieeffekte. Also, Fakt ist ja folgendes. Das Comcast wollte Sky ja schon, das deutsche Sky-Geschäft ja schon ewig abstoßen. Er wollte nur keiner haben. So, jetzt kommt HBO selber nach Deutschland. Das heißt, der einzige Grund, warum nicht Fußballfans überhaupt noch Sky haben sollten, fällt weg. Das heißt, das war natürlich ein strategisch günstiger Zeitpunkt, wie man sagen könnte. Das ist ein absolutes Schnäppchen. Das ist fast verramscht, muss man ja sagen.
Aber es ist auch die Frage, wie viele Leute wirklich Sky haben wegen nicht Fußball oder wie nicht Sport, sage ich mal. Wie viele haben
ja, genau, das also.
Das glaube ich auch.
Aber ja, nicht ausschließlich, aber ja, du hast ja, das kaufst du ja dann noch dazu. Dann denkst klar, du dir, na gut, den 10er mehr mache ich noch.
Motivation, Sky zu holen wegen den Filmen im Zeitalter von Netflix, Amazon Prime etc., weiß ich nicht.
Aber ich das muss halt ich jetzt nochmal nachfragen, Tommy. Sorry, Nico, für die Unterbrechung. Mhm. Aber also findest du, dass RTL jetzt einen guten Deal gemacht hat oder dass eigentlich Comcast einen guten Deal gemacht hat? Das konnte ich da jetzt noch nicht so raushören.
Nee, also Comcast hat mit sicher keinen guten Deal gemacht, wenn man überlegt, was die da versenkt haben bisher. RTL hat einen geilen Deal gemacht.
Ja, genau. Also das also, würde ich das auch ist so sehen.
Voll, weil ich meine RTL, also man muss ja dazu wissen, es ging ja immer darum, würde RTL gegebenenfalls mit ProSiebenSat.1 zusammengehen oder kauft man Sky. Darum ging es ja so ein bisschen die ganze Zeit. Jetzt haben sie sich für Sky entschieden. Ich kann das strategisch durchaus verstehen. Ich finde übrigens auch ganz lustig, wie sie sagen, er hat das, glaube ich, explizit gesagt, der CEO. Sein Name ist mir entfallen, ist mir auch egal.
Der Herr Rabe ist
Herr Rabe,
das ist der
liebe
CEO
Grüße, Herr Rabe.
Von,
grüß dich.
Von Bertelsmann und RTL. Ich
grüß dich, lieber Herr Rabe.
Thomas Rabe heißt er.
Er meinte, RTL Plus, Sky und Wow bleiben natürlich getrennt. Es bleiben eigene Marken. Und warum sagt er das natürlich? Damit das Kartellamt nicht zuckt. Also ist ja völlig klar. Ich meine, das ist früher oder später wird das alles eine App. Ist ja völlig klar. Und ich hoffe nicht, dass es die Sky-App wird, um ehrlich zu sein.
Aber ist es nicht so, Tommy, dass es dann wirtschaftlich schlauer wäre, die eh getrennt zu halten? Weil dann kannst du ja getrennte Abos trotzdem verkaufen. Ne?
Aber es ist überhaupt nicht effektiv. Okay, das kostet ja alles Geld, diese Plattform zu betreiben. Ja. Also wenn du drei davon hast, weiß ich nicht, also dann musst du die schon einfach nur neu labeln. Dann muss es dieselbe Plattform sein, unterschiedlich gelabelt. Das ja, also aber die brauchen sie ja.
Das glaube ich auch, weil er spricht ja auch von 250 Millionen Euro Synergien in 3 Jahren. Das ist ja schon mal, wie willst du das realisieren, nicht durch Leute-Rauswurf und durch quasi Plattform oder Technik zusammenlegen? Weil wo gibt's sonst? Also klar, in den Content-Formaten gibt's vielleicht noch irgendwelche Synergien, aber ich weiß nicht, ob man das mal so eben splitten kann über beide Sendermarken. Also eigentlich musst du doch Plattformen zusammenlegen und Leute rausschmeißen, oder?
Ja. Aber
also ich glaube, die Frage werden wir hier nicht beantwortet bekommen. Es gibt ja zwei Faktoren, die ich daran, also auch hier offen in der Runde gesprochen, ganz spannend finde. Das eine ist ja schon nochmal 150 Millionen für 5 Millionen Abonnenten und bei dem Geschäftsergebnis und das jetzt erste Mal schwarze Zahlen und dem Gesamtumsatz von Sky, wirkt das wirklich wie ein Schnapper, habe ich das Gefühl. Aber die entscheidende Frage für uns, ich glaube, das RTL, Sky Business und was sie damit mit Abonnenten machen und so, ich glaube, das hat hier in diesem Podcast nicht ganz so viel Bewandtnis.
Das checken wir auch alle nicht, ne?
Nee, also wirklich, das ist eine andere Ebene. Viel wichtiger für uns ist ja die Frage, was bedeutet das eigentlich so für den Konsum dessen, ne? Also quasi diese, es gibt ja, wie ist der Fachbegriff dafür, Sublizenzierungen, die da immer eh schon stattgefunden haben. RTL scheint ganz viel großen Sport hier immer auch an sich ranziehen zu wollen. Das wirkt so, als ob sie danach, also wirklich die Nummer 1 für Sport in Deutschland sind, ne? Also größer als alles andere. Und DAZN damit dann vielleicht in 2 Jahren schlucken oder so.
Naja, der es ist übrigens Stefan Schmitter, RTL-Chef, lese ich gerade, aber ist egal, vielleicht gibt es auch noch einen anderen, über ihm, hat ja schon angekündigt, er hält es für denkbar, Top-Spiele wie das Samstagabendspiel künftig kostenlos bei RTL laufen lassen zu können. Also insofern, ich glaube, zumindest mal, um die Leute auf diese neue Plattform, wie auch immer sie dann heißen mag oder ob es einfach nur dieselbe ist und noch Submarken hat, um die Leute dahin zu locken, werden natürlich schon solche Angebote stattfinden. Das heißt, kurzfristig, glaube ich, wird das eher positive Effekte für den Konsumenten haben. Wir wollen ja allen ungern Konsument sagen, denn es ist ja kein Produkt, sondern das geilste Hobby der Welt. Ja, also für die Fans.
Das geilste Produkt auf dieser Welt.
Ja, sagen wir für die Fans. Also ich glaube, kurzfristig wird es da schon positive Effekte geben. Auf Dauer Und da finde ich diesen Einwand Kartellamt gar nicht so unspannend. Muss man natürlich schon schauen, wenn das alles gebündelt ist jetzt. Und ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Ich meine, die DFL hat das an Sky verkauft damals, ne? Die Rechte und nicht an RTL. Geht das eigentlich einfach, dass die dann einfach 3 Monate später geschluckt werden?
Das prüfen die ja jetzt, ne? Ja. Also das ist ja tatsächlich jetzt genau die Aufgabe des Kartellamtes zu prüfen. Also ist diese Übernahme, führt die dazu, dass es ein Monopol oder eine Oligopolstellung gibt, die halt signifikant nachteilig ist für den Konsumenten. Meine These ist, die lassen das zu, weil du halt mit DAZN im Prinzip im deutschen Markt schon noch irgendwie einen starken Konkurrenten hast. Du hast immer noch die Öffentlich-Rechtlichen. So, also ich meine, was passiert jetzt oder wo waren sie deckungsgleich vorher? Vielleicht im Fußball. RTL hat, glaube ich, die Länderspiele, Konstantin, ne?
Ja, RTL hat genau die meisten Länderspiele und eben Formel 1 war noch so ein Thema, ne? Wo sie einige Schnittmengen haben.
Gut. Genau, aber ich glaube Formel 1, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, liegen die Rechte eigentlich bei Sky und da haben sie kollaboriert.
Da wollte ich nämlich gerade noch reinfragen, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, ne? Weil bei zum Beispiel Formel 1 ist es so, und das sind natürlich unterschiedliche Sachen als jetzt DFL, Formel 1, klar, was ganz anderes, aber bei der Formel 1 hat eben Sky die Rechte und dann gibt es eine Sublizenz an RTL und ihr dürft eben 8 Rennen frei übertragen oder lass es 10 sein, ist auch, ne? Kommt ein bisschen drauf an, was man aushandelt. Gibt ja auch bei Olympischen Spielen irgendwie Eurosport, also Discovery hat die Rechte und sublizenziert dann an ZDF ARD zum Beispiel.
War bei der EM genauso, genau, die Rechte bei Magenta und oder. Die haben alles an die Öffentlich-Rechtlichen sublizenziert, also ganz normal.
Ist bei der DFL auch möglich mit den Bundesliga-Rechten, dass man dann sublizenziert als Sky oder DAZN? Denkst du das? Es kommt wahrscheinlich auf die Vertragsinhalte an, ne? Aber
also theoretisch, klar. Ich weiß nicht, ob die DFL-Verträge Sublizenzierungen quasi verbieten. Ja. Könnte sein, kenne ich mich nicht so aus. Aber technisch gesehen ist das immer möglich.
Weil dann ist natürlich so eine, in Anführungszeichen, Sublizenzierung innerhalb des Unternehmens dann ja erst recht möglich, ne? Dann, wenn Sky die Rechte hat, dann ist eine Sublizenzierung fürs Free-TV, ich nenne es einfach mal so. Also sprich, ey, wir zeigen mal Bayern gegen Dortmund, nicht nur bei Sky oder Wow, sondern wir zeigen es 20.30 Uhr bei RTL im Free TV.
Ja, klar.
Aber Nico, nochmal kurz auf deine Frage, ne? Oder beziehungsweise deinen Hinweis, dass das ja wirklich ein Schnapper ist. Also ich finde, um sich mal kurz die Dimension klar zu machen, war ja dieser Funfact mit Florian Wirtz schon ganz hilfreich. 150 Millionen bekommst du ja inzwischen für jede scheiß Instagram-Fashion-Marke. Also das ist ja ein absoluter Witz. Wenn du dir überlegst, für welche Summen die dort TV-Rechte kaufen, welchen genau Brand-Value Sky hat, wie viele Menschen da arbeiten, was die für Mediawerte dort rausballern. Also 150 Millionen, hätte ich das gewusst, um ganz ehrlich zu sein, hätte ich vielleicht sogar auch mitgeboten.
Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es das Zehnfache gewesen wäre, ehrlicherweise. Und ja, vielleicht
irgendwie
bin ich damit
schon vom Gefühl
dumm
her,
und naiv, aber irgendwie fühlt sich dann an. Ich glaube aber, und das ist das entscheidende, Kartellamt wird da noch was machen. Wir werden ja jetzt in der nächsten Saison als Konsumenten und Fans dieses wunderbaren Sports noch keine großen Auswirkungen haben, aber ich gehe auch mit, dass das vielleicht für die Zukunft ganz interessant werden kann, wie dann dort, und RTL ging es ja mit RTL Plus, und das ist ja auch aus anderen Welten, da habe ich dann im Zweifel auch mal mit so anderen Formaten schon mal so Kontakte gehabt. Es geht ja immer nur um das Pushen von mehr Reichweite, damit man mit den Playern Prime und Netflix irgendwie konkurrieren kann. Und das ist dann schon der entscheidende Schritt.
Und die entscheidende Frage ist ja auch, wird Kai Ebel in Zukunft Hertha BSC kommentieren?
Das ist schon beschlossen, Tommy, das wollte ich dir nur sagen. Kai Ebel wird sowohl Field machen, als auch Moderation, als auch Kommentar, ausschließlich für Hertha BSC Heimspieler.
Sehr gut, da freue ich mich.
Geil. Aber die Frage würde ich auch gerne noch einmal an dich zurückspielen, Nico, weil du hast da, glaube ich, am meisten Ahnung von. Also in meiner Wahrnehmung macht RTL im Moment echt einen ganz guten Job, ne? Also auch so mit diesem Kings League Investment über ihre, oder das ist eine Bertelsmann-Tochter, We Are Era. Ist Bertelsmann RTL, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall hängt RTL da ja auch sehr eng mit dran, jetzt irgendwie mit diesem Sky-Move, davor halt auch mit den mit der Rückkehr in den Sport sozusagen. Also von der Coolness oder von der Markenwahrnehmung finde ich, also RTL war bei mir echt lange im Keller. Aber jetzt sind die schon wieder so ein bisschen en vogue, oder?
Also wenn du aufs Produkt generell guckst, war, würde ich schon sagen, ProSieben ganz viele Jahre immer so ein bisschen das Coolere. Und mal abgesehen von so der Niederlage mit Stefan Raab, was nicht funktioniert hat, glaube ich, und dass die NFL nicht das Boom-Produkt geworden ist, das sie sich wahrscheinlich gewünscht haben mit VX-Fachung der Reichweiten.
Stefan Raab, sorry, den hatte ich gar nicht auf der Pfanne. Da siehst du
ja, aber trotzdem. So
geht, den hatte aber niemand auf der Pfanne.
Ja, genau, keiner mehr, vielleicht auch zum Glück. Aber trotzdem gehe ich den Weg komplett mit, weil wenn man dann wieder die Konkurrenten miteinander vergleicht, ist ProSieben Sat.1, was haben die denn, außer zwei Jungs, die wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Job machen?
Mit Klaas Join, und Joko. Diese Erfolgsgeschichte Join, oder nicht? Da, wo man jetzt umsonst Streaming-Inhalte, das ist das Abo für umsonst, das ist such ein geiles Produkt.
Nee, mal also seriös reingegangen, also Spaß beiseite, aber ProSieben hat natürlich schon ein paar Rechte, also sie versuchen auch einiges aufzukaufen, ne, was du jetzt so siehst. Die haben sich jetzt die Handball-WM gesichert, die haben ja die DTM eh schon, haben jetzt bei Tennis mal ein, zwei Highlights-Sachen übertragen. Also sie versuchen da auch viel zu finden, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer, dann irgendwie abseits vom Fußball irgendwas zu finden, was wirklich Durchbruch schafft.
Genau. Und dann ist dieser Move ja in den Fußball richtig, richtig schlau gewesen, habe ich das Gefühl. Weil, und das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, also im Prinzip ist ja dieses gesamte Paket aus Rechten, die Sky hat, dem, was er, das ist ja ein bisschen wie so ein schlafender Riese, wo im Prinzip jetzt nur ein richtiger Steuermann ran muss, um das Ganze in die richtige Richtung zu führen, in eine glorreiche Zukunft. Wo wir ja theoretisch auch bei Hertha BSC sein könnten. Tommy, kannst du uns mal kurz den aktuellen Stand geben, wer im Moment im Gespräch ist für führende Positionen im Verein, beziehungsweise wer schon abgesagt hat wieder? Weil das wirkt ein bisschen wie eine Castingshow auf RTL, ehrlicherweise, was da passiert ist. No front. Aber es ist so.
Also Nico, ich finde, wir haben uns jetzt lange nicht gehört, zumindest on air. Das war eine der besten Überleitungen, die ich von dir jemals gehört habe. Ja. Pontifex Nico Beckspin, möchte ich es mal nennen, der Brückenbauer. Ja. Ja, also es ist natürlich einiges passiert bei uns. Inzwischen waren vorstellig Ralf Rangnick, Oliver Kahn, Jonas Bold.
Das war ein Witz, ne?
Ja, ich glaube, der Herr Arabi aus ehemals Bielefeld, der inzwischen, glaube ich, auch so ein bisschen verschwurbelt unterwegs ist und irgendwie Wassereimer an den Spielfeldrand gestellt hat. Und davor war er ganz cool, glaube ich, und dann hat er sich auch irgendwie ein bisschen verkackt. Aber es war Corona, wir waren alle verrückt. Genau, und ich glaube, was sich ein bisschen durchzieht, ist so, dass es irgendwie Gespräche gibt und danach sagen alle so, nee, irgendwie doch nicht. Ne? Jetzt muss man dazu aber ehrenrettend sagen, mit wem diese Gespräche geführt werden, das ist auch nicht so ganz klar. Ich glaube, da fühlen sich viele irgendwie ermächtigt, solche Gespräche zu führen. Und ob das dann wirklich auch immer so ist, dass die dann irgendwie sagen, nee, jetzt will ich aber nicht mehr, das weiß ich auch nicht. Weil das ist natürlich auch alles Bildzeit und Kicker. Da weißt du immer schon, von wem es kommt, über wen es kam. Ne? Also wenn der Kicker was meldet, dann weiß man ungefähr, aus welcher Ecke das bei Hertha kommt. Und genauso ist es mit der Bildzeitung. Insofern, ich kann dir aber sagen, worüber ich mich gefreut hätte. Über Ralf Rangnick hätte ich mich sehr gefreut. Ich glaube, der hätte uns da sehr gut getan. Über Jonas Bolt hätte ich mich auch gefreut. Über Oliver Kahn, not so much, glaube ich. Ich weiß es nicht.
Das ist mir scheißegal.
Ja, genau, das ist ihm scheißegal. Das kann ich auch verstehen und das ist auch völlig zu Recht so. Fakt ist aber, wir haben noch keinen. Ja, wir haben noch keinen neuen Geschäftsführer Sport.
Aber mal den Blick, Tommy, von dir raus, weil du besitzt nun mal mittendrin. So, Konstantin, wenn du das so hörst, es ist doch eigentlich, also medial doch ein gefundenes Fressen und wirkt so ein kleines bisschen wie ein Trauerspiel, was da passiert, oder?
Man würde gerne wissen, was bei den Gesprächen abläuft, warum immer wieder Kandidaten oder potenzielle Kandidaten oder wie auch immer man das dann betiteln möchte, dann im Nachhinein nach etwaigen Gesprächen, wie ja Tommy auch gerade angedeutet hat, absagen, dass die Gespräche beziehungsweise die Teilnehmer der Gespräche an die Öffentlichkeit dringen, ist klar. Es ist Hertha BSC, alles andere wäre überraschend. Natürlich dringt es an die Öffentlichkeit. Es dringt ja auch an die Öffentlichkeit, was der Cheftrainer zum Mittag gegessen hat, weil es Hertha BSC. Was jetzt mich interessieren würde, wäre, ob man bei Hertha aus deiner Sicht, Tommy, nur nach Namen erstmal scoutet bei diesem Geschäftsführerposten, weil also von Ralf Rangnick bis Oli Kahn ist ein sehr, sehr weiter Weg, was Personality betrifft, was Track Record betrifft. Und was eventuell auch so Zukunftspotenzial betrifft. Also anscheinend geht es erstmal darum, wer könnte eventuell zur Verfügung stehen und hätte entweder Know-how oder einen geilen Namen. Geht's darum?
Es ist ja wohl so. Es hat sich folgendermaßen zugetragen und das weiß ich auch nur von Hörensagen. Es gibt ja wohl eine
aus gesicherten Quellen.
Nee, auch nicht. Also es gibt wohl so eine Agentur, so eine Headhunting-Agentur für Sportpersonalien, die da jetzt wohl gerade dran ist und Leute ja nicht castet, aber zusammenstellt und vorschlägt. Und nach welchen Kriterien die das tun, das erschließt sich mir jetzt gerade in der Retrospektive auch nicht unbedingt, denn du sagst das ja völlig richtig, das sind ja denkbar unterschiedliche Profile, die wir da bisher gehört haben an Menschen. Ja, ich glaube aber zu wissen, dass es nicht um den großen Namen geht, denn das haben wir ja hinter uns, sondern es geht, glaube ich, schon auch darum, dass man mit einigermaßen wenig viel anstellen kann. Und ja, auch eine gewisse Philosophie und Idee mitbringt. Insofern macht zum Beispiel auch der Name Mislintat Sinn, finde ich viel mehr, um ehrlich zu sein, den man
außer
so hört.
Außer Kahn eben zum Beispiel, ne?
Ja, außer Kahn, genau.
Weil ich meine, der hat nur aus viel irgendwas gemacht, weil er nur bei den Bayern war bislang als Manager.
Ja, also ich meine, ich kann euch allen, euch und unseren Hörerinnen und Hörern, nur einmal ans Herz legen, bei YouTube Oliver Kahn und der Panther einzugeben. Ja? Und
ich
zu welchen
jetzt schon Angst.
Zu welchen kognitiven Leistungen Oliver Kahn imstande ist, das werdet ihr in diesem vermutlich großartigsten Video, seit es das Internet gibt, sehen.
Schaut ich da Inkognito-Modus einschalten?
Nein, überhaupt nicht. Oliver Kahn, ich kann es ganz kurz skizzieren und dann werdet ihr schon von alleine merken, wie großartig das ist. Oliver Kahn wird in einem Straßencafé in einem Interview gebeten, ein Gedicht namens Der Panther, ich glaube sogar von jemandem Bekannten, keine Ahnung, Rilke oder so, ich sag's jetzt einfach, das zu interpretieren. Und das ist Gold. Das ist Gold. Und da siehst du, dass dieser Mann durchaus zur ganz hohen intellektuellen Elite gehört. Und deswegen glaube ich natürlich auch ein Mensch für Hertha BSC gewesen wäre. Ja. Schaut euch das alle an.
Kai.
Ich habe es gerade gegoogelt, das gibt es wirklich.
Ja, natürlich gibt
es Rilke.
Das.
Also ich bin jetzt schon, es juckt mich,
es
da
wird
jetzt
nicht
drauf
besser.
Zu klicken. Das gucke ich heute zum Einschalten.
Schaltet jetzt aus, schaltet diesen Podcast jetzt aus, guckt euch das an und dann könnt ihr wieder einschalten.
Komm, wir machen einfach eine zweiminütige Pause, damit jeder Zuhörer jetzt die Chance hat.
Nee, wir machen das, wir besprechen das nach beim nächsten Mal, würde ich sagen.
Werden wir sowieso nicht mal. Was bringt es, wenn wir das in 3 Monaten nochmal nachbesprechen, Kai? Du musst uns jetzt aber einordnen, wo steht denn Hertha BSC? Warum passiert das? Also mal abgesehen von Durchstoßen in der Presse. Was braucht Hertha? Wo stehen sie? Auch aus deinem Blickwinkel und vielleicht mit dem Wissen, das du hast. Und was bedeutet das für die Zukunft, dass sie immer noch keinen haben?
Ich habe überhaupt kein Wissen und ich finde, Tommy hat das eigentlich schon relativ schlau gemacht eben gerade. Also insofern habe ich dem jetzt nichts Großartiges hinzuzufügen, außer dass das immer noch ein überragender Verein ist, der ja eigentlich auch bei der Club-WM sein sollte, Nico, oder?
Da gehört er hin,
ja. Zusammen mit Dynamo Dresden und Lok Leipzig. Danke für die Überleitung, ich nehme sie einfach an. Konstantin, wo stehen wir gerade bei der Club-WM? Ich habe den Überblick verloren. Wer spielt da? Warum? Wo sind wir? Ist irgendwas passiert? Und warum sind 8 Spieler abgebrochen worden und wieder da angepfiffen?
Das ist eine schwere Frage, aber ich habe mir zur Club-WM aufgeschrieben. Woher weißt du das? Verrückt. Während der Aufnahme an einem Sonntagabend kann ich sagen, dass Bayern München gerade mit 2:0 führt gegen Flamengo durch Tore von Harry Kane und es gab ein Eigentor von Erik Pulgar. Also sieht so aus, als würden sich die Bayern dann durchsetzen in dieser ersten K.O.-Rundenphase gegen Flamengo. Mal sehen, wie es da ausgeht. Das wissen ja dann alle schon, wenn die Folge rauskommt. Ja, Club-WM ist natürlich so ein bisschen ein Thema, was ich glaube an den ersten 3 Tagen noch viele interessiert hat, die im Fußballkosmos unterwegs sind oder auch Fußballfans, die gesagt haben, was geht da eigentlich ab? Dann gab es den 10:0-Sieg von Bayern über Auckland City FC, die ja schon zigfach neuseeländischer Meister geworden sind, auch die Ozeanien Champions League gewonnen haben zuletzt. Ja, also 10:0-Sieg, dann hatte man trotzdem wieder das Gefühl, dass es eventuell so eher so ein Summer-Friendly-Tournament ist, was es ja früher schon gab mit den Top-Clubs, die da auf US-Tour gegangen sind und einfach so ein paar lustige Freundschaftsspiele miteinander bestritten haben. Vielleicht nicht ganz, natürlich ist eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei, aber ich glaube, die Aufmerksamkeit bzw. das Interesse der breiten Öffentlichkeit hat doch horrend und signifikant nachgelassen innerhalb der ersten 2 Wochen. Und es gab natürlich auch so Wortmeldungen wie von Jürgen Klopp, der dann gemeint hat, die Club-WM sei die, Zitat, schlechteste Idee, die jemals im Fußball umgesetzt wurde, hat er der Welt am Sonntag jetzt nochmal gesagt.
Da hat er mal eben Red Bull Leipzig vergessen, ne?
Salzburg ist jetzt sogar dabei, also er schießt sogar gegen die Idee, an der in Anführungszeichen auch ein Club beteiligt ist, dem er ja quasi angehört auf eine gewisse Art.
Aber dafür lieben wir ihn doch. Er ist doch der ehrliche Vertreter des Fußballs, der letzte.
Es gab ja auch ein paar Fragezeichen, warum unbedingt jetzt Red Bull Salzburg am Start ist bei der Club-WM. Es hat natürlich auch ein paar Fragezeichen sicherlich aufgeworfen. Wer hat, warum nimmt wer weshalb teil? Ne? Warum ist Miami am Start? Außer, dass die eben Lionel Messi haben. Okay. Sei es wie sei. Also Club-WM wirkt aktuell, salopp gesagt, wie ein Rohrkrepierer, weil Aufmerksamkeit ist begrenzt. Die durchschnittliche Zuschauerzahl lag jetzt bis zum Freitag bei unter 35.000, also vor Ort.
Dann gibt's ja, vor allem, wie groß sind denn die Stadien? Ne? Ja,
also teilweise 80.000.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Also eigentlich müsstest du ja eher über die Auslastung kommen. Und die Auslastung ist, glaube ich, eher gefühlt auf einem auf unter 40%. Ne?
Also es sah auch teilweise frappierend aus. Ne? Ich meine, du hast einfach sehr viele leere Plätze gesehen. Es geht ja auch ein Stück weit um die Optik. Und selbst beim Auftaktspiel, was natürlich auch kein Burner war, müssen wir ehrlich sein, ne? Irgendwie Ali gegen Miami. Selbst da waren ja ein paar freie Plätze. Also du siehst die Auftaktzeremonie, die ja eigentlich immer ein großer Bestandteil ist von Olympischen Spielen, von WMs und so weiter, und dann siehst du plötzlich viele leere Plätze. Noch ein paar Punkte vielleicht zum Turnier selber, um das dann an euch weiterzureichen. Es gab jetzt Hitzeprobleme an einigen Standorten, deshalb auch verschobene Spiele, weil es einfach mega heiß ist. Anstoßzeiten teilweise nachmittags, was eh schon irgendwie komisch ist. Also eine US-Großstadt, selbst solche Städte wie Cincinnati am Nachmittag mit Berufsverkehr und allem drum und dran. Wer soll denn bitte eigentlich die Spiele besuchen? Dann spielt die Hitze eine Rolle. Das könnte auch ein Faktor werden dann für die WM im kommenden Jahr in Nordamerika natürlich, dass man jetzt schon mal den Test gemacht hat und sieht, oh, klimatische Bedingungen sind sicherlich ein Problem. Und dann gibt es noch so zwei, drei kleinere Problemchen, mit der die Club-WM zurechtkommt oder nicht zurechtkommt. Sprich, zeitgleich läuft in USA bzw. Nordamerika die Major League Soccer. Die USL Championship, die quasi so die Art zweite Liga ist in den USA, ne, im Clubfußball. Und der Gold Cup mit den Nationalteams, CONCACAF Gold Cup, läuft auch in Nordamerika gleichzeitig. Das heißt, du hast die Club-WM und zeitgleich andere Fußballwettbewerbe, die einfach parallel weiterlaufen. In einem Land, was eh schon nicht ganz so fußballbegeistert ist, wie man das vielleicht in Europa so kennt. Und natürlich ein weiterer Punkt ist, The Zone ist ja der übertragende Sender oder die übertragende Plattform. Die ist hierzulande sehr, sehr groß. Wir kennen ja alle The Zone. In den USA noch nicht, weil in den USA war bis zu diesem Turnier The Zone mehrheitlich bekannt als Plattform für Boxen und MMA, also als Kampfsport-Promotion quasi, ne, oder als Plattform, einfach wo man sich Pay-Per-Views angeschaut hat, große Boxkämpfe etc. Da gibt es ja auch die Saudi-Arabien-Connection mit Türkei al-Sheikh und so weiter und so fort. Und jetzt mussten erstmal die Leute suchen und haben vielleicht erstmal The Zone runtergeladen oder wo kriege ich die App her etc. Manche wussten nicht mal, wie es ausgesprochen wird, also wie der Name wirklich heißt und so weiter, weil The Zone hat keine große Präsenz bislang gehabt auf dem US-Markt. So wurde spekuliert, dass man unter 1 Million Abonnenten aber hatte.
Konstantin,
in den USA.
Ist der US-Markt da relevant?
Ja, natürlich, weil du musst ja die Leute auch irgendwie dafür begeistern, dass sie ins Stadion kommen.
Ja, also
ich, aber wenn die Spiele nicht schauen kannst, weil du nicht mal weißt, wie der Zone ausgesprochen wird, ist es sicherlich ein Problem, weil der Zone hat eben mit einem Schlag.
Das weiß hier aber auch keiner.
Ja, das stimmt.
Mein Vater sagt bis heute noch Datsen.
Nein, es war nur frappierend. Ich, ohne Namen zu nennen, nur, ich habe meinen Kollege bei ESPN, ne?
Wie hieß denn der?
Sag ich nicht. Der hat ja zu mir noch gesagt, ja, ich habe mir jetzt hier einen Tag vor der WM, habe ich mir die App runtergeladen. Ich wusste auch irgendwie bis vor kurzem nicht, wie das überhaupt ausgesprochen wird, wo ich denke, boah, wenn The Zone ist so ein Riesending hier in Europa und auch zu Recht natürlich mit den ganzen Rechten, aber in den USA, ne, unterschätzt man das vielleicht, oder Nordamerika selber, da ist es eben nur unter Boxfans eigentlich bekannt. Und wenn du die WM, wenn du eine Präsenz schaffen möchtest für diese WM, musst du ja auch irgendwie im digitalen bzw. im TV-Bereich irgendwie präsent sein, damit dann die Leute auch wissen, was in den Spielen abgeht.
Aber Freunde, das ist mir gerade viel zu negativ. Können wir mal bitte ganz kurz auf unsere Mamelodi Sundowns schauen? Die hatten Borussia Dortmund am Rande einer Niederlage. Ja, und da hat für mich das Turnier überhaupt erst begonnen.
Ja, ich sag ja, die Folge muss Forza Mamelodi heißen.
Also Forza Mamelodi.
Der Titel das ist ja leider schon durch für die. Fall. Insofern ist das tragisch. Aber ich würde auch eher im Zweifel sowas wie Investment, schlaues Investment als Titel vorschlagen, weil da müssen wir ja nochmal, wenn du jetzt darauf guckst, Tommy, du als echter Fan, so 1 Milliarde DAZN Rechte für die Club-WM, da würdest du sagen, gutes Investment bisher?
Naja, also es war ja eigentlich gar kein Investment von DAZN. Sie waren ja nur der Durchlauferhitzer für diese Kohle, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Nee, offiziell ist das natürlich ein Investment. Du, ich sag mal so, ich habe verschiedene Aggregatzustände während dieses Turniers gehabt. Am Anfang war ich so ein bisschen, na, wer weiß, vielleicht ist ja doch ganz geil. Da habe ich meinen Nachbarn angerufen und dann haben wir uns bei mir im Garten getroffen, haben aufgebaut und haben Bayern gegen Auckland geguckt. So. da war natürlich relativ schnell klar, das ist quasi so erste Runde DFB-Pokal, ja, gegen irgendeinen Achtligisten. Kann aber auch bei einer WM, bei einer Nationen-WM passieren. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ne? Ist ja jetzt auch nicht so, dass da alles auf Augenhöhe ist. So, kann ja mal passieren. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, dass innerhalb dieses ersten Spiels mein Interesse an diesem ganzen Turnier derart nachgelassen hat, dass ich danach, ich glaube PSG Atletico war es, schon weggeschaltet habe und zu U21 Deutschland gegen Tschechien gewechselt bin. Das hat mich aber dann auch einigermaßen gelangweilt, sodass wir dann irgendwann mit dem Fernseher auf der Terrasse zu zweiter saßen und auf YouTube Best of Ausraster von Kinski geguckt haben. Also das ist ungefähr auch die User Journey, die die Leute bei der Club-WM haben, glaube ich. Du bist irgendwie, die Namen sind geil, ne? Es sind ja auch teilweise geile Spiele und ich fand auch geil, die Argentinier und Brasilianer teilweise auch geile Spiele gemacht. Aber so richtig packt's einen halt nicht. Zum einen auch, weil die Anstoßzeiten völlig beschissen sind. Ja, also sorry, ich kann mir nicht um 2 Uhr morgens ein Spiel angucken. Das geht, also ich mache vieles mit, aber das schaffe ich einfach irgendwie auch nicht mehr. Und dann hast du tatsächlich bei diesem letzten Bayern-Spiel, wo da irgendwie 40 Grad waren, also das hätte ich auch noch mitspielen können. Das war ja Standfußball. Das hatte ja mit Fußball nichts zu tun, so wie ihr es kennt.
Wir sind gerade übrigens bei 2-1, ne? Flamengo gerade ein Tor gemacht und Konstantin, da die Frage, ich meine, dass die Vorrunde vielleicht ein bisschen abenteuerlich war und aufgrund des Programmes, was mir gar nicht so bewusst war, was du gerade beschrieben hast, ja echt nochmal doppelt und dreifach absurd ist, ist da hinzulegen. Aber jetzt kann doch die Phase kommen, wo es dann trotzdem ein Turnier wird, das die Leute fesselt, oder?
Ja, schon gerade mit dem Anschlusstreffer für Flamengo. Vielleicht haben wir hier einen richtigen Barnburner an der Hand. Ja, natürlich kann es jetzt sportlich noch ein bisschen interessanter werden. Die lateinamerikanischen Teams, also gerade eben die argentinischen bzw. brasilianischen Teams, haben sich bisher sehr gut präsentiert. Die haben auch einen anderen Spielplan, konnten sich ein bisschen anders darauf vorbereiten, nehmen das auch sehr, sehr ernst, weil es eine große Möglichkeit ist, für die auch ein Stück weit weltweit Werbung zu betreiben. Man darf nie vergessen, es ist vielleicht ein Rückgriff auf vergangene Zeiten, aber es gab eben schon Zeiten, 70er, 60er und 80er auch noch, wo eben diese Teams aus Südamerika, die haben, sind auf Welttournee gegangen, haben europäische Clubs gespielt, die waren eine große Nummer, ne? Sowas wie Flamengo war einfach ein Riesending, in einem anderen globalen Markt natürlich, aber es war ein Riesending mal und jetzt fühlen die sich manchmal so ein Stück weit vergessen, weil natürlich alles von UEFA Champions League und Premier League dominiert wird in der globalen Wahrnehmung. Zum Zweiten die europäischen Teams, wenn du das ein bisschen anschaust, also manche spielen, man hat das Gefühl nicht unbedingt bei 100% nach einer langen Saison. Obwohl, siehst du bei Borussia Dortmund, wo auch spekuliert wurde, können die zum Beispiel mal einen Campbell mit reinwerfen, der ist US-Amerikaner, oder Mathis Albert, der ist auch halber US-Amerikaner zumindest. Machen sie dann gar nicht, ne? Also lassen die dann eher auf der Bank und spielen dann schon mit der ersten Elf, aber eben ein bisschen mit angezogener Handbremse zuweilen. Jetzt hinten raus, natürlich, wenn es auch nochmal um die ganz, ganz großen Finanztöpfe geht und wenn es vielleicht darum geht, ey, wenn die Bayern ins Halbfinale kommen, dann können wir ja Nick Moldemade gegenfinanzieren. Jetzt geben wir nochmal Vollgas. Das erwarte ich dann schon ein Stück weit. Aber natürlich müssen wir dann schauen, inwieweit das dann von den Europäern auch hinten raus wieder dominiert wird, was ja eigentlich eher schlecht ist. Ein zweites Ding, was ich euch nochmal reinspielen möchte, was eure Wahrnehmung vielleicht dazu ist.
Man hey, merkt warte mal, sorry, da muss ich einmal kurz rein, aber dann du gleich wieder, weil Finanztöpfe, die sind ja wirklich ganz interessant, ne? Ja. Also ich glaube, du kriegst ja für die Runde schon 10 Millionen, wenn du die gewinnst. Also jetzt ist, was ist das jetzt, Achtelfinale, ja. Das erste K.O., was sie spielen. Und wenn ich es richtig gelesen habe, kriegt Bayern, wenn sie sich qualifizieren, glaube ich 11 Millionen fürs Viertelfinale und danach wird es ja nicht weniger. Das ist ja schon auch ein ganz schönes Brett, ne?
Das ist ja ein großer Zeh von Florian Wirtz.
Ich habe mich schon gefragt die ganze Zeit, ey, warum nehmen die hier, wie heißt der Leverkusener Verteidiger noch? Bin ich jetzt ganz doof oder so?
Jonathan
für den Tarn. Haben sie, genau, warum ja. Haben sie für Tarn nochmal 3 Millionen gezahlt, um den nur für dieses Turnier auszuleihen? Das ist irgendwie viel zu viel. Aber wenn der dir hilft, sozusagen eine K.O.-Runde weiterzukommen, dann ist das ja wirklich absurd vieles Geld, ne?
Ja, da spielt natürlich auch noch was anderes eventuell eine Rolle. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber weil ich nicht weiß, was für Absprachen getroffen wurden. Allerdings in den Dialogen mit Vereinen, die jetzt an der Club-WM teilnehmen, im Vorfeld, wenn du jetzt zum Beispiel ein Interview mit jemandem geführt hast oder whatever, ne, oder es gab irgendwelche Beiträge und es gab mit verschiedensten auch in England mit den Vereinen Interaktionen, dann wurde gerne darauf hingewiesen von denen, können wir vielleicht auch noch was einbauen über die Club-WM. Was ich dann so ein bisschen unterschwellig so angefühlt hat, dass vielleicht auch in Anführungszeichen etwas Druck ausgeübt wurde von der FIFA, von den Veranstaltern zu sagen, ey, ihr müsst ein bisschen das Ding promoten, ne? und Real Madrid, holt doch bitte den Trent Alexander-Arnold vorher noch in diese ersten Transferperiode oder holt mal noch einen Topspieler, holt den nicht erst dann für den Juli, sondern habt den schon bei der Club-WM mit am Start, einfach um die Wertigkeit noch ein bisschen zu steigern. Und natürlich hat es auch einen finanziellen Anreiz dann, vollkommen klar, ne? Also wenn du da eben weiterkommst, nimmst du schon ordentlich Geld ein und das tut dann auch vielen Clubs, vielleicht auch, weiß ich nicht, Manchester City oder so in Chelsea, denen es eh egal ist, tut das vielen Clubs gut, wobei unter Gesichtspunkt des Financial Fairplays kannst du ja mit der Steigerung der Einnahmenseite auch ein bisschen was anstellen. Ja, insofern, also das ist sicherlich ein interessanter Punkt. Ich hatte noch zwei weitere gehabt. Das eine ist eben, was jetzt ein bisschen auffällt, ne, und ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmung ist, ist es eine WM, ja, aber es ist eben eine Club-WM und du siehst, die südamerikanischen Fans sind eben total leidenschaftlich und kommen dann zu den Spielen, so gut es eben geht, soweit es finanziell möglich ist. Muss ja ein bisschen, also wenn man zum Beispiel ein Hispanic ist und eh schon in den USA lebt, sollte man vielleicht solche Stadien eher aktuell meiden, wenn man die ganzen ISIS und so weiter Vorgänge betrachtet, weil die wollen ja alle abschieben irgendwie. Das ist ja brutal, was teilweise in den USA abgeht. Aber abseits davon, bei einer WM hast du natürlich immer diesen Nationalstolz, der transportiert wird und du hast einfach immer so diese Passion, die dabei ist. Und bei der Club-WM habe ich das Gefühl, das ist nicht ganz so durchgedrungen. Man hat das vielleicht ein bisschen überschätzt zuweilen, wie viel dann Passion eventuell so ein Paris Saint-Germain einfach ausstrahlt, ob da wirklich so viele Fans dann rüber in die USA reisen. Ist ein bisschen verworren, was ich gerade gesagt habe, aber ich glaube, das spielt schon eine Rolle.
Aber ich weiß total, was du meinst, ehrlich gesagt. Ja, same, genau. Willst du, Nico? Mach du gerne.
Ja, meine zwei Cent dazu sind, dass genau, ich habe wirklich nichts geguckt. Also ab und zu mal eine kleine Szene. Ich habe Social Media Assets geguckt und sowas alles. Aber wenn mir eins aufgefallen ist, und das war mir eigentlich vorher klar, ich kategoriere das in vier Gruppen. Das eine sind die Sonstiges, die alle da hinfahren und einfach das Fallobst sind, aber sich auf dem Papier gut machen, aber sich keiner für interessiert, dass sie da sind. Das zweite sind die Amerikaner, die also eh nicht besonders euphorisch diesem Sport gegenüber sind und deshalb so irre relevant sind. Dann gibt es die Europäer, die alle viel zu groß sind für dieses Turnier eigentlich. So, und ich glaube auch die Wertigkeit dessen allerfrühestens im Viertelfinale für irgendwelche europäischen Spitzenclubs überhaupt eine Relevanz bekommt. Und dann kommen die Südamerikaner. Und ich finde es krass, River Plate und Boca Juniors sind ja, glaube ich, beide rausgeflogen. Die Brasilianer sind ja im Gros im Prinzip weitergekommen. Aber mit was für einer Energie die da reingehen, auch wie die sich da reinprügeln in die ganzen Sachen, das ist deren Turnier. Und irgendwie macht es das dann für mich dann doch aus dem fußballromantischen Blick trotzdem spannend, so während Goretzka gerade das 3:1 macht. Aber es braucht noch mehr, um wirklich ein World Cup zu werden. So, das ist genau wie die vorherigen Club-WMs, wo es ja im Prinzip ab Halbfinale erst relevant war, der Rest davor war scheißegal.
Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ey, Nico, stell dir mal vor, in vier Jahren nächste Edition. Das ist immer im Land des WM-Austragenden, würde ich jetzt mal vermuten, oder?
Nee, 2030. Katar hat sich schon beworben für die nächste.
Okay, also sagen wir mal, dann machen wir mal ein kleines Fantasiespiel. Also stellt euch mal vor, Werder hätte sich qualifiziert und Hertha hätte sich qualifiziert. Vielleicht gehen wir dann doch in 2030. Also die letzten vier Jahre wurden dominiert von Hertha BSC und Werder Bremen. Also beide sind zweimal Meister geworden.
Sehr realistisches Szenario gerade übrigens auch.
Genau. Und können jetzt zur Club-WM fahren. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie nicht in MENA stattfinden würde, sondern in irgendeinem coolen Land, Spanien. Also die Frage ist ja wirklich, würde man dann vielleicht doch hinfahren? Also jetzt die erste Edition wäre mir
da rein.
Nicht, aber also stell dir mal vor, du kannst Werder gegen River Plate sehen.
Ja, Kai, ich gehe rein.
Oder?
Ich gehe rein. Lass uns mal wenn wir kurz über Nations League reden, das hat vor zwei Jahren, da haben alle drüber gelacht, von jeder Kacke. Auf einmal sind jetzt alle euphorisiert und ich spreche nicht mit wenigen Leuten darüber, die alle sagen, ja, irgendwie ist das ganz geil.
Ja, aber sind es dann immer noch Deutsche, Nico? Bei der Nations League sind es immer noch Deutsche oder auch Ausländer?
Nee, natürlich, wir reden doch erstmal nur von Deutschland.
Nee, weil das ist aber interessant, ne, wenn dann eben, weil Deutschland hast du plötzlich die Euphorie, weil die Deutschen stark waren.
Ja, genau, das natürlich gehört das dazu, aber auch hier werden die Deutschen oder die europäischen Clubs ja alle stark sein. Die Euphorie in dem brasilianischen oder südamerikanischen Raum, die ist ja eh schon vorhanden. Ich glaube aber schon, dass wenn du sowas regelmäßig durchziehst, dass natürlich die Leute daran Freude haben. Was mein Blick war nur ins Hier und Jetzt, dass ich da das Gefühl habe, im Moment ist es das, was ab dem Viertelfinale interessant sein könnte, weil es dann wirklich ernst wird.
Ich sehe es genauso und ich finde es tatsächlich, jetzt wird es auch langsam spannender, weil die Pooler werden. Ernst, stell dir mal vor, Tommy Hertha würde gegen Boca spielen. da fährst du doch überall hin. Scheißegal, selbst wenn das in Katar stattfinden würde, oder?
Oh, also ich bin ja schon abstraktionsfähig, aber das ist schon ein arg theoretisches Szenario. Klar würde ich das gerne sehen. Nach Katar würde ich jetzt wahrscheinlich nicht fahren, aber ja, ich würde schon auch einen Weg da irgendwie. Aber weißt du, ich bin ja auch gar nicht die Benchmark, weil ich bin ja auch ein, ja, muss man ja so sagen, privilegierter Fußballfan, der ja durchaus hier und da die Möglichkeit hat, das vielleicht sogar noch als Job zu verkaufen. Aber wir reden jetzt auch mal von den Leuten, die halt irgendwie in der Kurve stehen und da irgendwie 15 Euro für ein Ticket zahlen, die fahren da eben nicht hin. Und so, und für die machen wir das aber auch, ne? Also insofern, ich kann da eure,
ich kann da so unrealistisch ist einfach, ne?
Also nein, ich meine, für die machst du nicht die Club-WM, für die machst du Hertha. So.
Genau.
Und ich, deswegen kann ich eurer Euphorie, ich kann die verstehen, ohne Verständnis zu entwickeln, lass es mich mal so formulieren. Weil ich sehe das immer noch so ein bisschen kritisch, auch mal übrigens nicht nur aus Fansicht, sondern, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat ja sogar die Spielergewerkschaft geklagt jetzt, also auch Spieler und Funktionäre, teilweise auch Trainer, die dort sind, die sich irgendwie über den Rasen echauffieren, also das ist ja ein bisschen so eine Pflichtveranstaltung, weißt du, für mich wirkt das wie so eine Veranstaltung, wo die Vereinsbosse gesagt haben, Leute, die Kohle brauchen wir, ihr fahrt dahin und sonst will das aber eigentlich gar keiner. So ein bisschen fühlt sich das für mich an.
Und ich meine, dann gibt es auch noch diese ganzen Nebengeräusche, die natürlich eine zumindest eine partielle Rolle spielen. Also wie du schon sagst, Spielerbelastung, das ist ja auch das, auf das Jürgen Klopp ein Stück weit abgezielt hat. Dann auch der Qualifikationsmodus, warum ist irgendwie Red Bull Salzburg dabei, warum ist
Miami eigentlich dabei? Barca nicht dabei?
Genau, warum ist Barca nicht dabei? Liverpool hat abgelehnt, mehr oder weniger, was, wie so ein bisschen kolportiert wurde. Also, ne, warum ist irgendwie Atalanta nicht dabei als UEFA Europa League-Sieger 2024? Ne, das müsste ja eigentlich ein Qualifikationskriterium sein. Die gewinnen den zweitwichtigsten Wettbewerb Europas, Atalanta, sind aber nicht dabei dann im nächsten Jahr beim Turnier. Mhm. Wenn du jetzt sagst, vollkommen der richtig. Sieger Europa League 2025, das ist dann so kurzfristig, ne, aber sagst dann aus dem Vorjahr, musst du dann die Sieger zumindest mitnehmen aus den großen Wettbewerben. Nein, du müsstest dann auf Name Value gehen und natürlich zugleich, und da kann man mal sagen, es führt zur Normalisierung, die Präsenz von Saudi-Arabien im Vorfeld hat es auch nicht unbedingt im Ganzen gut getan, ne, weil es immer noch genügend Leute gibt, die sagen, ja, wir haben aber eigentlich keine Lust darauf, dass Saudi-Arabien da so präsent ist. Ein Land, was im Übrigen gerade vor wenigen Tagen wieder einen Journalisten hingerichtet hat, nach 7 Jahren im Gefängnis, nachdem es da einen geheimen Prozess gegen den gab, weil er angeblich Terrorismus geschürt hat.
Na, immerhin gab es einen Prozess, das ist ja schon mal ein Fortschritt.
Hinter verschlossenen Türen, wer weiß, wie der Prozess abgelaufen ist, mittlerweile Hinrichtung. Also wir reden hier über ein Land, was komplett krude Menschenrechtsstandards hat, was aber natürlich voll dabei ist und das ganze Ding ja auch mehr oder weniger mit finanziert. Und natürlich, was auch so ein Stück weit mittlerweile vielleicht abstoßend auf einige wirkt, ist eben so dieses ganze Gehabe der FIFA von Infantino. Irgendwie, jetzt geht da eben ein Podcast mit iShow Speed. Also nichts gegen den, ne, aber dann macht es eben
doch,
so.
Viel und dann gegen den. Viel gegen
ach,
den.
Ach Quatsch.
Natürlich.
Das hab ich, wusste ich gar
ja,
nicht.
Ja, da gibt es ja Interviews mit dem.
Wie
also,
ist das denn?
Ja, da gibt es Interviews mit dem. Der saß dann auch neben dem bei der Zeremonie. Also wie gesagt, nichts gegen den YouTuber jetzt selber, sondern es geht mehr um das allgemeine Auftreten. Irgendwie jetzt möchte der etwas ältere Herr aus der Schweiz möchte plötzlich cool wirken. Und diese ganze Selbstdarstellungsgeschichte und diese Inszenierung, wie die FIFA sich darstellen möchte. Ich meine, da passt eins nicht zum anderen. Sorry, da passt nichts mehr zusammen eigentlich.
Wer wirklich relativ wenig am Start ist, ist der Mr. Orange, ne? Also der dicke Donald.
Ja, der hat, glaube ich, ein paar andere Probleme gerade.
Ja, genau. Also daran, ja, genau.
Natürlich, ja, aber hast du nicht so, dieses also, legendäre, diesen legendären Outfit von Juventus Turin im Oval Office gesehen?
Doch, wo die da alle dahinter standen.
Ja, wo
du
er sie
denkst,
doch gefragt
Freunde,
hat, ob Frauen bei denen spielen könnten. Würden es Frauen in euer Team schaffen? Und dann stehen die da alle so betröppelt und denken so, Digga, was ist das für eine Frage? Bist du eigentlich völlig bescheuert?
Ja, weißt du, wie die da standen, Tommy? Das war wie fast wie Nordkorea bei so einem Propaganda-Video. Kim Jong-un und dann im Hintergrund sind einfach so die Fußballer, die müssen da stehen und ansonsten werden sie eben hingerichtet, wenn sie nicht machen. Ne?
Konstantin, das weißt gedacht, du doch, wie sind die Shareholder-Verhältnisse, dass sie die Spieler da nötigen, sich da hinzustellen? Das ist doch, das lässt du doch eigentlich nicht.
Die haben doch zwei
machen,
Amis
oder?
Da, glaube ich, deswegen, weil die zwei Amis einfach da haben.
Na, die Agnelli-Familie ist ja weiterhin genau der Besitzer, aber du darfst nicht vergessen, weil der Agnelli-Familie ist auch mittlerweile stärkerer internationaler Einfluss zumindest, denn John Elkann oder wie auch immer,
stimmt.
der ist ja in Amerika geboren, ist Italiener, ne, aber ist eigentlich in Amerika, New York City geboren. Und natürlich gibt es dann auch, ich sag mal, einfach geschäftliche Interessen, also gute Connections zu den USA zu haben, zum US-Präsidenten, der mittlerweile eh macht, was er möchte, kann natürlich im großen Autobauer auch nicht schaden. Und die Agnelli-Familie, beziehungsweise John Elkann, da passt dann einiges natürlich zusammen. Man möchte sicherlich kein Affront gegen den US-Präsidenten.
Das glaube ich auch. Und ich glaube nicht, dass es an Weston McKinney lag. Also der alte Scheck.
Übrigens, Fun Fact, nochmal, wenn wir nochmal zurückgehen, hier die größte, weil wir gerade über Eigentümer sprechen, die größte Yacht, die da in Cannes lag, gehörte Shahid Khan, seines Zeichens Besitzer von Fulham.
Und nicht nur
Und den Jaguars, wenn ich das richtig sehe.
Ja, Jaguars und einer, der sehr, sehr häufig in die Kritik gerät aufgrund seiner schwachen Vereinsführung oder auch seiner schwachen Businessqualitäten. Seinen Sohn Tony Khan, auch sehr, sehr umstritten. Kann man sich das lustigste Video anschauen. Aber Shahid Khan natürlich, ne, so eine richtige Tellerwäscher-Karriere gemacht. Hat ja das meiste Geld damit verdient, dass er die Stoßfänger patentieren lassen hat, die früher Toyota zugestellt wurden. Als Toyota-Zulieferer gestartet, dann Patent angemeldet für Stoßfänger und so Milliarden gemacht.
Hätte ich mir auch eine andere Story überlegt im Nachgang, um ehrlich zu sein. Aber
nee, ist eine Einwanderergeschichte, ne? Also klassische Einwanderergeschichte, einfach so angefangen bei irgendeinem Stoßfänger, Bauer, wie auch für Stoßstangen und dann plötzlich Toyota-Zulieferer geworden in den 70er, 80ern, als dann alles immer weiter automatisiert wurde in den Werken und Patent angemeldet und der verdient bis heute damit eine goldene Nase.
Können wir mal ganz kurz was machen, bitte? Können wir mal raus aus diesen Traumschlössern da von der Club-WM und den Geldern, die da drin stecken und Scheichen und Yachten? Können wir mal bitte wieder zurück in die Realität? Denn Leute, das, was ihr nicht vergessen dürft, das ist ja quasi hier so halboffiziell sowas wie das Ende der zweiten Staffel, die wir machen. Das heißt, wir stehen hier quasi in der Sommerpause, die es ja nicht mehr gibt. Wir stehen damit aber auch vor dem, was wir alle so lieben, dem neuen Start einer neuen Saison. Und da will ich mal ein bisschen Realitätscheck mit euch machen, denn das ist natürlich maßgeblich beeinflusst von dem, was da passiert. Bayern München hat immer noch keinen großen Transfer, Hertha BSC spielt schon wieder nicht erste Fußball-Bundesliga, wird aber garantiert Meister in der zweiten Liga. Werder Bremen hat einen neuen Trainer. So, wir müssen Dinge besprechen, Jungs. Gibt es da irgendwas, was emotional euch am meisten anfasst, worüber wir jetzt direkt reden müssen? Oder wird es jetzt ein Bundes-Chaos?
Ich fange an. Weil ihr befangen seid. Also, wenn du sagst, Werder Bremen hat einen neuen Trainer, könnte man ja auch anders sagen, RB Leipzig hat ja auch einen neuen Trainer. Aber ich fange mal anders an und es ist immer noch im Werder Bremen-Kosmos. 100 Millionen Euro für Nick Woltemade. Das hat mich emotional berührt und da wollte ich euch mal fragen, war das einfach nur ein Fuck you von Stuttgart oder meinen die das ernst?
Die meinen es wahrscheinlich, nicht komplett ernst, aber schaut dir mal den Stürmermarkt an. RB Leipzig verlangt für Šeško 70 bis 80 Millionen. Eintracht Frankfurt verlangt für Etiquité 100 Millionen. Und Gyökeres geht auch für sicherlich viele, viele, viele Millionen, also irgendein zweistelliger Millionenbetrag. Da sagen sich dann die bei Stuttgart, der hat Vertrag bis 2028, wird mega gehypt, hat gerade mit 23 oder so die U21-EM noch gespielt, ist auch so ein Thema, was ich irgendwie lustig finde. Aber wie der auch heißt,
Mr. Torschützenkönig geworden.
Ist Torschützenkönig geworden, als 23-Jähriger bei der U21-EM. Und
der Punkt ist angekommen, Konstantin.
Nein, aber das nur als
was willst du damit eigentlich
wie
sagen,
alt war,
Konstantin?
Wie alt war der jetzt nochmal?
23, aber ich habe heute eine Statistik
ist ja, wie alt
gelesen.
Denn, als er 23 war.
Ich habe eine Statistik heute gelesen, Jungs. 55% aller Spieler bei der U21-EM waren älter als 21.
Ja, okay. Aber das ist halt
das,
ja auch
das
ein
ist auch nur noch ein
Thema,
Name,
oder?
Diese U21-EM.
Das ist aber auch geil. Ist egal, nee. Aber da denken die sich dann, also ernsthaft, da denken die sich, der hat Vertrag bis 2028, ein Šeško, da will RB Leipzig 70 bis 80 haben. Ja, okay, dann verlangen wir einfach
mal
100.
Okay, Einspruch. Ja, kann ich dir folgen. Dann ist es aber nicht ganz stringent, wenn sie ihm nur 2,5 Millionen Gehalt anbieten, wenn er ein 100 Millionen Euro Stürmer ist, oder?
Warum nicht? Die sagen einfach, biggest upside. Nee, es war natürlich einfach nach in Richtung Bayern, okay, also ihr müsst mega viel zahlen, dann lassen wir ihn gehen, ansonsten lassen wir ihn dieses Jahr einfach nicht gehen. Viel Spaß bei eurer weiteren Spielersuche. Ich meine, die Bayern werden ja irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen verarscht, aber ich meine, die kriegen irgendwie keinen Spieler, ne? Also die sind irgendwie überall interessiert, aber dann sagt Milan, Rafael Leão könnte haben 90 Millionen. Vielen Dank. Also,
ja, aber wollte ich ja sagen, also die Bayern-Spieler werden jetzt alle teurer, ne? Also das ist ja tatsächlich ein ganz interessanter Fakt, weil die einfach so ein bisschen gefühlt unter Druck stehen und jetzt irgendwie 2, 3 nicht bekommen haben und dadurch wissen alle, okay, die sind unter Zugzwang und dadurch müssen sie jetzt überall 20 Millionen mehr bezahlen.
Ja, und die Bayern haben natürlich auch das Kaderproblem, ohne jetzt ganz vom Thema abzukommen, aber die haben einfach, die bezahlen die Leuten zu viel. Deswegen gibt es Spieler, die sagen, ich sitze lieber den Vertrag bis Ende aus, auch wenn ich vielleicht kein Stammspieler mehr bin, weil ich so viel Gehalt wie hier kriege ich maximal noch in Saudi-Arabien, aber ansonsten nirgends. Mein Müller hat zum Ende auch noch 17 Millionen verdient im Jahr. Ne?
Ja, aber wir können ja auch nochmal auf die sportliche Qualität von Nick Woltemade zurückkommen. Ich finde den schon ziemlich gut. Ne? Der ist keine 100 Millionen wert, das wissen wir alle, aber der ist vom Typ her wirklich von der Persönlichkeit gut, der ist irgendwie unique als dieser lange Lulatsch-Zehner, der sowohl vorne ins Feuersturm, aber auch natürlich irgendwie dahinter spielen kann. Finde ich auch einen ganz interessanten Gedanken, den hinter Kane zu setzen oder so, wobei das Kane sich auch mal tief fallen lässt. Also, ja, wahrscheinlich kannst du es nicht machen, aber
irgendwie finde ich charmant.
Ja, hast du vollkommen recht. Und am Ende kann ich mir auch, ey, wobei kann ich es mir nicht vorstellen, dass er irgendwie zu Bayern geht. Ich weiß es nicht. Also am Ende hat er jetzt auch nur eine Saison geliefert und fairerweise ja auch eher so ein bisschen ab dem, also das mittlere und das letzte Drittel der Saison, da war gut. Was hatte er, 15 Hütten oder so?
Ja, vor allem genau, die hatten ja erst anfangs, ne, Demirovic kam, weil Gyökeres ist zu BVB gegangen, dann war
Demirovic. Für was? 18 Millionen, ne?
Ja, und dann
so,
hatten sie
18
Undav. Undav und Demirovic eigentlich eingeplant, dann kam ja, Woltemade. Also ich meine, der ist schon gut, aber da ist er vollkommen recht. Also er hat jetzt noch nicht so viel abgeliefert. Und ich meine, die andere Frage, die sich ja auch in Woltemade stellen muss, weil wenn er jetzt noch eine weitere Saison abliefert, wird es auch wieder Angebote geben, ist ja ganz klar. Ich meine, Mittelstürmer, ne, einfach so rar wie Diamanten im Fußball. Ich meine, deswegen auch ein Füllkrug hat immer noch einen Markt zum Beispiel. Er muss sich ja, Woltemade überlegen, wenn er bei den Spanien spielt, wird er dann überhaupt eine Chance haben auf die WM, wenn er dann am Ende dort auf der Bank sitzt und der Backup von Kane ist.
Ja, also wahrscheinlich nicht.
Der ist ja aber auch überhaupt gar kein Mittelstürmer. Also, nee. Du hast vorhin deinen Satz angefangen mit so, das ist so ein Typ und ich war richtig gespannt, was du jetzt sagst, weil ich könnte dir nicht sagen, ob ich so einen Spieler schon mal gesehen habe. Also
Zlatan.
Ja, vielleicht noch Zlatan. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber das war's dann aber auch, ne? Also viel mehr fällt mir da jetzt nicht ein.
Ja, das Ding ist sogar aufgrund seiner körperlichen Statur, weil der 1,98 groß ist, denkst du mal, der muss ja vorne Mittelsturm spielen. Dann hat er aber leidet er ja an dem Syndrom, was einige 2-Meter-Leute haben. Er kann keinen Kopfball.
Ja. Also, und er will aber auch immer den Ball haben. Ja. Das heißt, er holt ihn sich im Zweifel auch einfach.
Es ist ein bisschen komisch, weil normalerweise denkst du, ja gut, bei der Körpergröße Innenverteidiger oder Mittelstürmer. Anders kannst du ja gar nicht spielen mit 1,98. Und deswegen sieht es auch ein bisschen stark sich aus. Und ich meine, Zlatan war auch teilweise Zehner, aber ist ja auch 1,95 groß und war sogar ein bisschen breitschultriger.
Aber wie ballsicher der ist, ne? Also ich habe jetzt U21 ein bisschen geguckt, gestern auch das Finale, das war natürlich sehr ärgerlich. Ich finde den auch so im Dribbling und auch in der kurzfristigen Ideenfindung, wenn er in die Zweikämpfe geht und so, finde ich den so geil, Woltemade. Das gibt's gar nicht. So, und der hat ja auch erst ein Jahr erste Liga richtig auf dem Buckel, ne? Oder eigentlich anderthalb. Das ist übrigens eine wunderbare Überleitung zu Ole Werner. Danke, Ole, dass du in dem entscheidenden Jahr, als Woltemade von Elversberg wieder zurück zu Werder gekommen ist, ihn nur sporadisch eingesetzt hast. Wusste ja keiner, dass der einfach durch die Decke geht, ne? War schwierig.
Da sind wir ja aber auch bei dem Punkt, dass, um zurück dazu zu kommen, und das kann ich jetzt ja aus meiner Sicht mal beschreiben, denn ich glaube, da haben wir ja noch drüber gesprochen. Du hast ja vorhin mit Ole Werner als Trainer bei Leipzig angefangen, Tommy. Diese Achterbahn der Gefühle, durch die ich da innerhalb von 48 Stunden durchgegangen bin, ich bin am Boden zerstört, das ist Elversberg, ist nicht in die Bundesliga schafft, zu, auf einmal verkündet der Trainer, dass er nicht... Ole Werner, dass er nicht verlängert, was wiederum dazu führt, dass Werder Bremen etwas macht, was sie so in ihrer Karriere ja fast noch, ich glaube, nie gemacht haben, konsequent durchgezogen, um zu sagen, okay, das passt nicht in die Strategie dessen, wie wir als Verein uns in den nächsten 3 Jahren ausrichten wollen, weil wir keine Lame Duck haben wollen, weil wir jetzt für die Zukunft planen wollen. Wir können uns das nicht erlauben. Also müssen wir uns von dem Trainer trennen. Und ich würde wirklich sagen, Kai, kannst du gleich was so sagen? Das ist für Bremer Verhältnisse ein unglaublicher Schritt gewesen in der Art und Weise, wie man das gemacht hat, um dann sich den Typen zu holen, der ja leider dann 3 Jahre zu spät quasi auf dem Posten sitzt. Und ich will nicht sagen, Ole Werner hat tolle Arbeit gemacht, da würde ich nie was gegen sagen. Aber das, dieses Thema von Werder Bremen muss mit jungen Spielern arbeiten und kauft gerade in ganz Norddeutschland junge Spieler zusammen, so, dann ist das auf einmal der Trainer, der sich anfühlt wie die richtige Option für ja. Werder Bremen muss ein Ausbildungsverein werden. Und so war ich von, ey, mein Trainer ist weg, wir gehen wieder in die zweite Liga zu, ey, das ist genau der richtige Mann am richtigen Platz und Horst Steffen ist der beste Coach der Welt.
Ja, absolut. Also eigentlich, man darf kein böses Wort auf Ole Werner kommen lassen.
Ich glaube, der Abgang ist das Einzige.
Genau, also der Abgang ist das Einzige. Im Prinzip hat er Werder hochgebracht. Der hat Werder ja auch irgendwie in der nicht so einfachen Situation da von Markus Anfang übernommen. In der zweiten Liga, wir sind mit ihm aufgestiegen. Der hat Werder kontinuierlich nach oben geführt. Immer mit der Taktik, dass er die kurzfristig beste Mannschaft hat spielen lassen und nie auf Spielerentwicklung in der Perspektive geachtet hat. Was man ihm jetzt ja durchaus vorwirft. So, also sagen wir mal so, er hat für kurzfristig hat Ole Werner das Maximale aus Werder rausgeholt. Aber die Talente wollte Made Dingshi, na gut, kann man sich drüber streiten, konnten wir nicht halten. Das wären genau die Spieler gewesen. Für Dingshi haben wir, glaube ich, noch 5 bekommen. Aber ey, wollte Made wäre genau der Spieler gewesen, den du hättest im ersten Jahr, als er wieder von Elversberg da war, hättest du ihn mehr einsetzen müssen. Du hättest seinen Vertrag verlängern müssen. Das wäre der Spieler gewesen, den du mal für 30 hättest verkaufen können. Das, was Werder eigentlich die ganze Zeit haben möchte. Und das hat Ole Werner nicht geschafft. So, man muss auch sagen, dass die mit Alvaro und Malatini auch zwielichtige Einkäufe, da bin ich mal auch sehr gespannt, ob Horst Steffen die hinbekommt. Also auch das war nicht so dolle. So, und ich weiß nicht, ob die das Potenzial haben. Gespielt haben sie auf jeden Fall auch nicht ausreichend. Also diesen Vorwurf muss Ole Werner sich auf jeden Fall gefallen lassen, dass er halt immer nur kurzfristig gedacht hat und quasi nie in Kaderentwicklung oder vor allem Persönlichkeiten und Spielerentwicklung investiert hat. Und das ist halt für einen Verein wie Werder einfach ein Problem, ne? Also weil wir am Ende darauf angewiesen sind, dass wir Spieler entwickeln und dann halt auch mal einen für 20 verkaufen, um das dann wieder in den Kader zu investieren. Sonst werden wir wahrscheinlich sowieso uns irgendwann wieder Richtung Abstieg orientieren, auch wenn es jetzt ganz gut lief. Und deshalb beende ich jetzt den Rant, dass ich finde das ganz gut, wie es gelaufen ist. Und das Geile ist ja sowas, sowieso, Nico, das kannst du besser sagen, wir haben ja sogar noch eine Ablöse kassiert für Ole Werner. Es ist ja, standen ja 6 Millionen im Raum, die standen, glaube ich, im Vertrag, obwohl Werner schon freigestellt war. Der war ja weiterhin auf der Payroll und Leipzig zahlt jetzt, glaube ich, was ist es, 1,5 plus nochmal einen Bonus von 500.000 oder so. Das ist natürlich schon irgendwie ein Treppenwitz, oder?
Ja, also ist schon die schöne Seite daran, dass Werder Bremen dort einen Teil von den erlösenden Ablösen über den Trainer reinholt. Und ich muss ja auch in der Konstellation sagen, dass ja alle in meinen Augen sogar gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass Ole Werner mit dem, genau wie du es beschreibst, ja in Leipzig quasi auf etwas trifft, die keine Lust mehr haben auf Talentförderung, weil das gescheitert ist und jetzt einfach guten Fußball spielen wollen, der kann da genau der richtige Kandidat sein, für die beste Truppe aufstellen. Und ich möchte auch immer wieder betonen, dass Ole Werner, das hast du auch gesagt, das ist der Grund, warum wir da stehen, wo wir stehen. Wir sind immer noch laut Transfermarkt, immer wenn es um den Marktwert der Truppe angeht, irgendwo 13, 14. Und wir sind 2-mal 7. oder 8. geworden. Das heißt, er hat beide Male die Mannschaft einfach 6 Plätze über dem Norm, wo man sie hin verordnen könnte, hingebracht. Das ist auch eine Menge Last, die ihn Horst Steffen dabei hat. Aber ich glaube, für das Momentum, in dem Bremen steht, ist es trotzdem gerade die richtige Entscheidung. Du musst auf Talente gehen. Und wenn das bedeutet, du gehst nochmal 3 Schritte wieder runter. Aber dafür spielten Jim Ma jetzt, der im Prinzip schon weg war und jetzt aber durch den neuen Trainer im Prinzip automatisch da bleibt. So, das sind schon ganz wichtige Faktoren für die Entwicklung von einem Fußballverein.
Aber Leute, darf ich euch das mal kurz spiegeln von außen?
Mach mal.
Von jemandem von einer Position, der überhaupt der gut, gar kein Interesse an Werder Bremen hat. Gut befreundet
ist mit Peter Niemeyer, wohlgemerkt.
Der gut befreundet.
Und Leiter wahrscheinlich.
Gut befreundet ist zu viel, aber der Peter und ich, wir kennen uns. Genau, den könnte ich das auch mal fragen. Also du hast gerade gesagt, Nico, Ole Werner ist der Grund dafür, dass Werder Bremen dort steht, wo sie stehen. 2-mal 7. oder 8. Platz.
Genau.
Ist das der Anspruch von RB Leipzig für einen neuen Trainer, um ehrlich? Also das frage ich mich gerade.
Na, aber das
Der war okay. Nee, Moment, das ist jetzt auch kein Trainerstar.
Wir müssen ein anderes Team
aber siebter, achter Platz mit einem Kader, der 14. oder 13. ist. Das ist der Punkt. Und ich glaube fest, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass Ole Werner mit dem, wie er seinen Job macht, dass der den Kader in Leipzig einfach daraufhin drillt, dass die besser Fußball spielen, als sie es jetzt machen. Und ich glaube, der wird damit nächste Saison, ich glaube, eine Meisterschaft und so, das kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen, aber dass der auf jeden Fall wesentlich besser performen wird, als das Leipzig in den letzten 2 Jahren gemacht hat.
Okay, wer auf jeden Fall nicht Meister wird, und da können wir mal kurz eine Überleitung machen.
Warte, ganz kurz, Tommy, kann ich noch rein?
Nein, jetzt hatte ich so eine schöne Überleitung.
Aber ich wollte noch was dazu sagen.
Ja, sag doch, du bist ja auch Fußball-Experte.
Also zwei Dinge. Erstens, wird interessant sein, der RB Leipzig, die wollen ja jetzt irgendwie, also Openda geht eventuell, Šeško geht, also die verkaufen ja auch einige Spieler. Xavi Simons will gehen. Mal sehen, was er dann überhaupt da für ein Team vorfindet. Das andere ist aber, wir müssen mal festhalten, die Trainerlandschaft in der Bundesliga war auch schon mal besser. Also irgendwie, wenn Dino Topmöller vielleicht der drittbeste Trainer der Bundesliga momentan ist, also nichts gegen Dino, guter Pressing-Trainer, Ballbesitz, das sagt schon viel darüber aus. Ne? Du hast irgendwie so Sebastian Hoeneß als starker Trainer und dann kommt sehr viel, die sind so okay, so ein Kompanie ist okay, Topmöller ist okay. Ne? Da gibt es so ein, zwei, die ganz gut sich machen, Bo Henriksen sicherlich als positives Beispiel zu nennen. Aber ansonsten ist das schon frappierend. Also du hast so Julian Schuster zum Beispiel, ein okayer Trainer, der jetzt wenig Fehler macht, aber auch wenig Kreatives zeigt. Das ist so jetzt die neue Norm anscheinend in der Bundesliga, was die Trainer betrifft. Deswegen kommen jetzt auch immer mehr Zweitligatrainer nach oben, weil die zweite Bundesliga hat fast interessantere Trainer durch die
Stefan Bank. Leitl zum Beispiel. Ja.
Ich habe eigentlich gehofft, dass Christian Titz in die erste Bundesliga kommt, aber es hat nicht geklappt.
Und das ist ehrlicherweise ein ganz interessanter Punkt, den du da anschreibst, weil ich will das große Thema Bundesliga aufmachen. Bayern München kriegt nicht die Spieler, die sie haben wollen. Das heißt, sie werden woanders rum grasen. Wir haben quasi einen von den beiden besten Spielern der Liga verloren. Habt ihr Angst um die Bundesliga nächste Saison?
Ja, ich habe Angst um die Bundesliga, weil nämlich der einzig ernstzunehmende Konkurrent der Bayern völlig auseinanderbrechen wird. Oder schon auseinanderbricht. Also ich meine, Bayer Leverkusen ist ja nur noch ein Fragment von dem, was sie letzte Saison waren. Also die müssen aufpassen, wenn die da nicht richtig nachlegen, dass die nicht einfach irgendwie das neue Werder Bremen werden und mit Platz 7 und 8 happy sind.
Ja, also die haben zumindest das Problem, dass sie das eigentlich nicht halten werden wahrscheinlich. Ich meine, das weiß natürlich vorher nie so ganz genau, aber es bewahrheitet sich wahrscheinlich, dass Borussia Dortmund einfach die Nummer 2 im deutschen Fußball bleibt. Das,
nee, Eintracht Frankfurt, sie wird.
Eintracht Frankfurt verliert ja auch Ekidike und so weiter. Und wie gesagt, Eintracht Frankfurt ist interessant. Dino Topmöller war der Co-Trainer von Julian Nagelsmann, aber er kopiert überhaupt keinen Nagelsmann. Vielleicht wäre es besser, wenn er ein bisschen mehr Nagelsmann kopieren würde. Das würde Frankfurt noch ein Stück weit nach vorn pushen eventuell.
Ich habe mal einen Wild Take. Ich glaube, der BVB kommt wieder nächstes Jahr. Ob es mit so am Bellingham liegt, vielleicht auch so ein bisschen, dass man fast mehr aus der Challenger-Rolle kommt, jetzt irgendwie noch ein gutes Finish hatte, vielleicht sogar eine gute Club-WM spielt, sich auch so ein bisschen die Einkäufe, die Antons etc. so ein bisschen im zweiten Jahr wieder besser integrieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen heißen Kampf BVB und FCB gibt in der kommenden Saison.
Das wird dann vor allem an Joe Bellingham liegen, der einschlagen wird in dieser Liga wie noch mehr als sein Bruder vielleicht, weil er natürlich ein bisschen erfahrener ist mittlerweile schon als sein Bruder.
Aber also kennst du den? Also kannst du da mal was zu sagen, ob der, was der kann?
Ihr könnt natürlich auch auf youtube.com sagen. Da habe ich ein Video übrigens zu Joe Bellingham vor kurzem gemacht. Nein, also ist ein ähnlicher Spielertyp wie sein Bruder. Bei seinem Bruder, als Jude in die Bundesliga kam, haben alle gedacht, boah, das ist ein Sechser. Ja, nicht wirklich. Ja, auch Joe Bellingham hat auf der 6 gespielt, neben Dan Neal bei Sunderland. Aber Dan Neal ist so ein richtiger klassischer Abräumertyp. Und Joe Bellingham war mehr so dieser Übergangsspieler. Der BVB hat ja einen gebraucht, ne? Die haben ja auch Shukumeka geholt deshalb, weil sie gedacht haben, vielleicht ist das ein Übergangsspieler. Weil wir brauchen einen zwischen Matcher und Offensive. Brand kann es nicht sein. Also wir brauchen einen, der da so diese Räume brücken kann. Groß ist kein Übergangsspieler, der ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist Pascal mehr Zehner, aber es ist einfach jetzt irgendwie in seinem Alter nicht mehr oder wird nicht mehr als solcher gesehen. Sabitzer fehlt manchmal ein bisschen die Dynamik und 1-gegen-1-Stärke. Bellingham bringt die 1-gegen-1-Stärke mit, also ist ein besserer 1-gegen-1-Spieler als Jude. Nicht ganz
aber ist
so,
der so gut schon?
Ist nicht ganz so ein guter Passspieler wie Jude. Hat natürlich auch wiederum die Sache ist, ne, also Jude Bellingham kam auch für knapp 30 Millionen von Birmingham City nach einer Saison in der EFL Championship sofort mit 17 zum BVB. Jobe nach quasi 3 Jahren Championship kommt jetzt auch für 32 Millionen oder wie viel, 30,5 Millionen mit 19 zum BVB. Ist ein bisschen eine andere Gemengelage, aber er hat natürlich dadurch schon ein bisschen mehr Leadership-Qualitäten, weil selbst bei Sunderland jetzt in den entscheidenden Spielen hinten raus ja auch Aufstiegs-Playoffs, darf man nie unterschätzen, ne? Entscheidendes Spiel gegen Sheffield im Wembley. Da hat er dann auch eine Führungsrolle übernommen mit 19, war schon eine richtige Führungsfigur innerhalb dieses Teams, wo ja auch einige doch ältere Spieler dabei sind. Also ist einfach ein sehr, sehr guter Ballschlepper, guter 1 gegen 1 Spieler, nicht so ein guter Passspieler wie Jude, aber vielleicht ein bisschen provokativer.
Torgefährlich?
Ja, ist zweite Welle Spieler. Der war bei Sunderland immer der, der in der zweiten Welle hinterm Stürmer kam.
Also ist das ja dann ein Ja?
Ja, ja genau, ist torgefährlich, okay. Ja. Guter Spieler. Das ist genauso wie bei Jude. Jude spielt mittlerweile Zehner und teilweise ja links auch. Ne, in so einem etwas engeren System bei Real Madrid hat er auch häufiger links gespielt. Und auch bei der englischen Nationalmannschaft spielt er ja nie auf der klassischen Sechs und Jude Bellingham auch. Der wurde ja, das habe ich vorher schon so erahnt, wurde jetzt auch bei einem Spiel bei der Club-WM ja de facto als zweiter Halbstürmer eingesetzt, weil man gesagt hat, wir spielen mit Kroos und Metscher auf der Doppel-6. Klar, und haben dann einen so einen hybriden Spieler, der nicht ganz so hoch spielt wie Adeyemi oder Bayer, aber eben auch nicht ganz so tief, sondern immer diesen Übergang schafft, damit eben der Ball vorn reingeht, weil genau den Spieler braucht Borussia Dortmund, weil Borussia Dortmund eben teilweise diese zentralen Räume nicht so gut bespielt, in diesem immer noch etwas hinterherhinkenden Ballbesitzsystem, was ja auch Niko Kovac nicht irgendwie reparieren wird, weil Niko Kovac ist ein guter Trainer als Anführer. Viele Spieler lieben ihn ja. Kabine ist meistens hinter ihm. Selbst als er bei Frankfurt entlassen wurde damals, waren viele Spieler, nicht entlassen wurde, aber gegangen ist, und als er bei Bayern entlassen wurde, damals waren immer die Spieler zum Ende immer noch auf seiner Seite. Entsprechend, also er kann ein Team leiten, aber er braucht natürlich Individualisten, die so ein bisschen im Ballbesitz gestalten werden. Da sind Bellingham sicherlich sehr wertvoll für Dortmund. Wo haben wir stehen geblieben?
Dass der BVB jetzt zurückkommt, seine Renaissance feiern wird, weil Leverkusen Ausverkauf gestartet hat und Bayern keinen Stürmer findet.
Ich glaube, das ist jetzt aber alles noch zu viel Theorie. Entscheidend ist ja, was Bayern noch alles von anderen Vereinen wegkauft und damit dann auch wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen von uns ein relevanterer Blick auf die Bundesliga. Trotzdem müssen wir nochmal, wenn wir so ein bisschen Vorschau nehmen, auch auf die zweite Liga gucken. Und jetzt ist ja nichts mehr da für euch, Tommy, an Konkurrenz, ne? Also Köln und Hamburg raus.
Ist das, wollen wir nochmal Aufsteiger tippen? Oder machen wir ja, das dann nicht, zum Schluss?
Das ist doch noch viel zu früh. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Wir werden ja nicht wieder in 2 Monaten aufnehmen. Lass uns mal vor der Saison nochmal aufnehmen. Dann können wir auch Aufsteiger tippen. Aber davon ist so weit weg. Gib mir ein Bauchgefühl, Tommy, von dir jetzt aus der Situation gerade, wie sich so im Anlaufen quasi anfühlt. Hast du ein gutes Gefühl für die Hertha diese Saison?
Oh, ich kann es dir nicht sagen, wir haben jetzt gerade gegen Sechstligisten 3-0 getestet. Ich weiß, da geht's ja nie um Ergebnisse, ähnlich wie bei der Frauenschweizer Nationalmannschaft gegen die U15 vom 1. FC Luzern. Darüber könnten wir übrigens kurz nochmal sprechen.
Oh Gott.
Da habt ihr noch eine halbe Stunde?
Ja, genau.
Nico, ich kann's dir nicht sagen. Also klar ist, und das ist schon mal im Vergleich zu den letzten 2 Saisons deutlich besser, dass bei uns alle jetzt klar formuliert haben, wir müssen aufsteigen und das ist das Ziel. So, ich glaube, wenn du das nicht formulierst, dann wird's auch nicht passieren. Insofern ist der erste Schritt getan. Fabi Rehse, der geilste Spieler aller Zeiten auf der ganzen Welt, der bleibt bei uns.
Aber das ist, da gehe ich gleich rein. Das ist, warum zur Hölle?
Naja,
das ist doch kein,
also doch keine, ich glaube,
eigentlich keine
ich glaube,
spannende Zukunftsaussicht, außer vielleicht die Stadt.
Ich habe mal einen Wild Take. Also zum einen ist die Stadt bei ihm, glaube ich, ein Riesenpunkt. Ja, also weil der Typ einfach jetzt nicht der ganz klassische Fußballer ist, würde ich mal sagen. Der genießt halt die Stadt, seine Freundin fühlt sich hier wohl, der fühlt sich hier gewertschätzt, das ist schon mal viel wert. Es gibt auch andere Fußballer, denen ist das scheißegal, ne? Die gehen halt irgendwie zum Training, dann mittags in irgendein Restaurant, dann fahren sie wieder zum Training und nach Hause ins Apartment. So einer ist der aber nicht. Das heißt Stadt Riesentrumpf. Dann wird er bei uns für einen Zweitligaspieler auch nicht wenig Geld verdienen, muss man auch sagen. Das heißt, der wird jetzt auch nicht am Hungertuch nagen. Und jetzt kommt, glaube ich, noch ein Punkt. Der SC Freiburg war ja sehr nah dran. Mein Take ist, hätte der SC Freiburg die Champions League noch geschafft, dann würde Fabi Rehse vielleicht auch heute da spielen. Insofern hat der SC Freiburg sich gedacht, Champions League, das ist Fabi Rehse. Wenn es nur Euroleague wird, dann holen wir Darry Sherhand. So. Und so ist es dann ja auch gekommen. Ich glaube, der hatte auch nicht unendlich viele Angebote. Also der hat eine lange Verletzung hinter sich. Und es ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass der bei jedem Erstligaverein einfach zündet, wie er es bei uns tut. Insofern, wir steigen auf.
Zusammen mit Schalke eigentlich?
Als große Konkurrenz?
Wer ist runtergegangen nochmal? Bochum und?
Holstein Kiel.
Holstein Kiel. Also als große Konkurrenz sehe ich natürlich einen der beiden. Ich glaube Bochum tatsächlich eher noch. Schalke überhaupt nicht. Also ich glaube, Schalke wird genauso rumkrebsen wie letzte Saison. Die werden wieder gegen den Abstieg spielen. Ich glaube, Schalke ist, die Nummer ist durch. Schalke ist durch.
Düsseldorf ist natürlich ein Team mit.
Das Projekt Schalke ist durch.
Das Projekt Schalke kann beendet werden. Ja. Es kann jetzt beendet werden. Es ist eigentlich vergebene Liebesmüh.
Düsseldorf und Hannover 96 sind ja so zwei Teams, die man im Auge behalten.
Ja, sind. Und Kaiserslautern.
Und Kaiserslautern.
Ja, Kaiserslautern so, also eigentlich jeder. Ja.
Nee. Also alle. Aber pass mal auf, das brechen wir ab, weil das ist noch zu viel Spekulation, da wird noch zu viel passieren. Das ist aber der große Vorschau auf das, was kommt. Wir müssen auf jeden Fall auf die Ligen vorausschauen. Wir haben es vorhin ja an zwei Punkten kurz angedeutet. Ich möchte mit euch gerne mal ganz kurz darüber reden. Diese U21. Du hast ja gesagt, Tommy, du bist irgendwann ausgestiegen. Aber eigentlich ist doch das, was uns emotional so ein bisschen durch den Sommer gerettet hat, oder?
Voll, das war geil. Ich saß auch gestern da mit meinem Sohn tatsächlich. Der durfte eigentlich, so lange darf der gar nicht wach bleiben. Der ist 7 und wir haben es trotzdem dann geguckt. Ich war über zwei Dinge überrascht. Zum einen, wie schnell ich wieder in dieses EM-Feeling gekommen bin. Mir fehlt dann immer Bela Reti. Ich brauche den irgendwie, um in dieses Gefühl zu kommen, weißt du, um den zu hören. Und zum anderen war ich überrascht, was da in England nachkommt. Meine Güte, sind die stark. Also ich meine, da war ja jeder Konter, war ja eigentlich eine hundertprozentige Chance. Also da war ich sehr, sehr überrascht. Aber auch bei uns sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht nur die üblichen 1-2 Verdächtigen, sondern da sehe ich auch schon eher 4-5-6 Leute, auf die ich mich da freue in Zukunft. Das war geil.
Übrigens, kurzer Einwand, Tommy, weißt du, wen Leverkusen heute verpflichtet? Glaube ich, den Herrn Jared.
Ja, ja, den Abwehrspieler da. Ja, ne? Ja. Also. Ja.
Da sind sie wieder dran, ne? Aber ansonsten muss ich dir total beipflichten. Also ich bin ein bisschen spät eingestiegen in die U21-EM, muss ich leider sagen. Aber gestern natürlich auch total geguckt und ich fand's mega. Ich finde auch irgendwie die deutsche Equipe fand ich mega. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, da würden mich mal die Einschaltquoten interessieren, weil was gestern passiert ist, hat mich total überrascht. Ich habe das wieder bei mir im Garten geguckt und dann habe ich natürlich den Nachteil, dass ich das über Join geguckt habe. Es gibt natürlich noch andere tolle Streamingdienste, wie zum Beispiel RTL Plus, Sky oder Wow. alle bei mir im Hof haben gejubelt bei den Toren. Also da haben richtig viele dieses Spiel geguckt. Das kenne ich sonst nur von der A-Nationalmannschaft.
Ich gucke da gerade drauf. Soll ich es mal kurz sagen? Die haben das hier sogar im Zeitverlauf. Also wenn ich es jetzt gerade richtig sehe, U21-EM-Finale ran Fußball, 6,3 Millionen.
Schon ja, also viel, kannst oder? Du das ins Verhältnis setzen?
Bei einer WM oder
das ist also die ganze Saison TSG Hoffenheim bei Sky.
Nein, das sind 3 Saisons also Hoffenheim, 8 Saisons Heimheim. Ein
Top-Tatort gucken, glaube ich, so 8 oder 9, ein Länderspiel von der Nationalelf, also jetzt ist schon ein bisschen...
Bei einer WM oder EM sind es 24 Millionen bei der
genau, also das kannst du nicht vergleichen. Ich überlege gerade, was ein intelligenter Benchmark ist.
Ja, das ist schwer zu
aber
sagen.
Aber also eine Sportschau sind, glaube ich, 3,5, wenn ich es richtig auf der Pfanne habe. Öffentlich-rechtlich aber...
Die Fußballfans also haben schon geguckt. Darauf können wir uns
einigen. Ja. Auch. Also das ist schon ein guter Wert. So.
Es ist eine geile Mannschaft gewesen, die U21. Das Einzige, was beim DFB wahrscheinlich mittlerweile haben sie abgeschafft, ne, dass irgendwie die U21 spielt wie die A-Nationalmannschaft. Die hat ja komplett anders gespielt, hat aber dafür eben mit individueller Qualität überzeugt.
Ansonsten ja, und das muss fand ich zum Beispiel sagen, auch geil.
Das Spiel gegen Frankreich, Antonio Di Salvo, der wird irgendwann der zweiten Bundesliga-Coach mit der Ausrichtung. Also wir schießen zwei Tore, stellen es hinten rein.
Ja, ich habe hier übrigens eine zweite Quelle, die 11 Millionen sagt. Jetzt ist es ein bisschen...
Jetzt wird es unseriös.
Genau, es ist www.hanauer.de.
Ja. Ihr Fakten-Podcast, schöner neuer Fußball, schöne neue Quote. Aber was mir gefallen hat bei der U21 durchweg, war so ein bisschen, wenn viele junge, aufstrebende Fußballspieler die tatsächlich ja auch alle schon Bundesliga- oder Erstliga-Erfahrung in ihren jeweiligen Vereinen haben, wenn die alle aufeinandertreten, ist es alles ein Tick wilder und ein Tick offensiver. Das hat mir gut gefallen. Also das ist nicht ganz so viel Taktiererei, war mein Eindruck. Bis auf natürlich, Konstantin, du sagst es richtig, das hinten reinstellen nach dem 2-0.
Ja, also es war gegen Italien und Frankreich war so ein bisschen. Wie gesagt, das sehen wir auch komplett nicht wie die A-Nationalmannschaft, weil Nagelsmann spielt ja diesen fast schon Hansi Flick-Style Harakiri-Fußball und Antonio Di Salvo ja mehr so tiefes Mittelfeldpressing. Wir haben vorne die individuelle Qualität mit Woltemade und Nebel und auf die setzen wir dann. Wir machen so Frankfurter Konter und dann wird das schon, weil wir haben auch die schnellen Außen. Ist ja auch, ne, Collins und Brown auf den Außen, hast dann noch Ansgar Knauf teilweise auf der rechten Seite gehabt, hast ja komplett die Frankfurter Schiene
gefahren. Aber da hat sich Di Salvo gedacht, pass auf, der Nagelsmann, der sitzt ja gar nicht im Stadion. Da ja, kann genau. Ich ja auch was ganz anderes spielen. Und das würde mich mal interessieren, das war ja sozusagen die Sommerloch-Debatte. Wieso sitzt Julian Nagel man eigentlich nicht auf der Tribüne, wenn die U21 spielt? Und ich muss sagen, das habe ich mich auch gefragt.
Was mir noch aufgefallen ist,
darf er auch mal Urlaub machen, ne?
Ah ja, genau, von seinem harten Beruf als Nationaltrainer oder
10,
was?
10 Wochen im Jahr wird hart gearbeitet, bitte. Ne, was mir noch aufgefallen ist, weil du schon gesagt hast, eine U21, geiles Flair. Also so Erik Martell zum Beispiel, da merkst du, ja, das könnte mal so ein richtiger Sechser-Leader werden für die A-Nationalmannschaft in ein paar Jahren. Weil der strahlt das auch schon aus, hast du ja bei den Engländern auch gesehen. Mal sehen, wie es mit dem HWL jetzt weitergeht, wird wahrscheinlich nicht bei Liverpool bleiben können, weil die haben jetzt auch noch Wirtz geholt und haben ja auch noch Szoboszlai und McAllister im Mittelfeld, also sieht es da eher schlecht aus für Elliott. Aber auch so ein Martell, das ist ein Kandidat, der dann vielleicht in 2-3 Jahren bei Dortmund oder Bayern spielt und dann in 3-4-5 Jahren dann auch in der Nationalmannschaft dann so eine Kimmich-Rolle übernimmt.
Ey, ich habe hier gerade einen anderen Punkt noch, wenn wir hier gerade, also nebenbei spielt Bayern hier wirklich sehr gut gegen Flamengo und gewinnt das Ganze. Wollen wir hier zum Abschluss nochmal durchtesten, wie dieses Turnier ausgeht? Weil ich gehe nicht davon aus, dass wir vorm Finale nochmal aufzeichnen, ehrlicherweise. Ich würde das ja mal vorschlagen, weil ich nämlich gesehen habe, dass das bisher alles hier relativ langweilig ist, dass ich Angst habe, es wird einfach ein europäisches Turnier. Aber das gehe ich mal mit euch gemeinsam durch. Palmeiras hat Botafogo geschlagen, das heißt, sie sind im Viertelfinale. Chelsea, Benfica. PSG hat Inter Miami weggehauen. Bayern haut Flamengo weg. Dann kommt noch Inter gegen Fluminense. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns alle einig sind, dass das wahrscheinlich auch so ausgehen wird, oder?
Ja.
Man City haut Al-Hilal raus. Dann Dortmund gegen Monterrey.
Dortmund,
die tun sich bisher am schwersten, ne? Aber schon
ja, also Dortmund. Wenn man mit Sergio Ramos Sundowns schon solche Probleme hat, dann...
Sergio Ramos knockt Dortmund aus.
Ja, nein, Dortmund, come on.
Und dann bleibt nämlich noch Real gegen Juventus die letzte große Frage. Da wird, glaube ich, wirklich ganz spannend.
Also wenn Real nicht gewinnt, sollten sie sich mal hinterfragen. Juventus ist ein Trümmerhaufen momentan.
Aber wurde Juventus nicht so abgekanzelt von City?
Ja.
Von Donald Trump?
Ja, das auch, genau.
Nur Weston McKennie, der muss jetzt da bleiben.
Weston McKennie ist ja fast mal bei Hertha gelandet, wusstet ihr das?
Und, ja, aber
oh, fast ist das Problem, fast.
Stark. Guck mal, Elfmeter für Flamengo gerade, den nehme ich mit.
Live-Kommentar, Nico Backspin, wir sind mit dabei.
Live-Kommentar. Und er macht ihn unten links, er lässt ihn aussteigen. Es wird nochmal spannend, 2-3. Manuel Neuer hält den Ball fest, es gibt Rangeleien, aber sie machen weiter.
Das Manuel Neuer hat den Reklamierarm oben.
Schon während des Elfmeters.
Das Publikum ist da. Man muss auch sagen, wenn ich da in die Ränge gucke, das ist echt so 90% Flamengo.
Aber Leute, ich ganz kurz, also bevor ihr jetzt Elfmeter von Flamengo kommentiert, dann erzähle ich euch doch mal kurz die Weston McKennie-Geschichte.
Denn nein, Weston, mach mir doch mal eine Überleitung nicht kaputt. Ich will doch ins Turnier mit dir.
Ja, gut.
Ich will doch mit dir ins Turnier.
Also wir machen erst das Turnier und dann zum Finale nochmal Tommys Geschichte.
Und dann kannst du, genau. Ich versuche mal, ich muss mal schnell irgendwo, es gab doch diesen Turnierbaum, dann, wo man sehen kann, den suche ich gerade da.
Wenn du den suchst, können wir doch noch über was anderes reden.
Nee, pass auf, wir haben Palmeiras gegen Chelsea.
Ja, Chelsea natürlich.
Sag mal.
Chelsea hat 50 Spieler mittlerweile.
Also, ich brauche nicht viel Gequatsche drumherum, ich brauche einen Namen. Palmeiras
oder Chelsea.
Entscheid doch selber.
Nein, das ist doch ein demokratisch.
Chelsea.
Dankeschön. Nach unserer Planung Inter gegen Man City?
Man City.
Ja, okay, Man City.
Die sind gut drauf.
Ich wollte nicht Inter sagen, aber Man City.
PSG gegen Bayern, wenn sie dann durchkommen?
PSG?
Ja, glaube ich auch.
Real gegen Dortmund?
Real.
Hätten wir Real PSG?
Uff. Gutes Spiel. Ich sag mal Real.
Ich sag mal so, da können beide gewinnen.
Konstantin, jetzt bist du das Zünglein an deiner Waage.
Also PSG, auf alle Fälle.
Auf alle und Fälle. Ja,
diesen Champions League-Sieger, da haben sie noch ganz knapp gewonnen.
Das ist eine sichere Nummer.
Das, ja. PSG wird das ganze Ding gewinnen, das ist der abtierende Champions League-Sieger. Ja.
Ja. So, dann haben wir nämlich Chelsea gegen City.
Ja, der ist City.
City, ja.
Okay. Chelsea ist so eine richtige Trümmertruppe momentan.
Also haben wir City gegen PSG im Finale und das gewinnt.
Al-Hilal.
Der Fußball wird gewinnen.
Wo wir zu deiner Abschlussgeschichte kommen, Tommy?
Also pass auf, kurzer Exkurs zurück in die glorreiche Vergangenheit von Hertha BSC, als wir viel Geld von Lars W. bekamen. Da war auch Weston McKennie sozusagen auf unserer Liste. Besser noch, er ist sogar eingeflogen worden, ich glaube sogar mit einem Helikopter. Und dann saß Michael Preetz mit Weston McKennie in einer Loge bei uns im Stadion, leeres Stadion, haben wir gedacht, den beeindrucken wir jetzt und wir unterschreiben jetzt diesen Vertrag. Problem war, dass Lars Winters hat ja immer so in Tranchen bezahlt oder auch nicht. Und die Legende besagt, dass Michael Preetz an seinem Handy live den Kontostand aktualisiert hat, weil diese eben eine Tranche musste reinkommen, damit man überhaupt Weston McKennie unterschreiben lassen kann und hat dort geschwitzt und hat ihn, glaube ich, anderthalb Stunden hingehalten mit dieser Unterschrift, weil er gehofft hat, dass die Kohle noch reinkommt und die kam nicht rein und dann ist Weston McKennie wieder weggefahren.
Ich finde es ganz gut, dem Ganzen kurz ein bisschen Raum zu lassen.
Da seid ihr baff, ne?
Aber so läuft das. Könnte sich das vorstellen.
Ich habe noch gerade überlegt, die ganze Zeit, hat er dann quasi so, hat dann er einfach so eine Online-Banking-App gehabt?
Ja, da kam dann der Sparkasse-Konto-Wecker.
Ich wollte gerade sagen, kam dann der Kundenberater der Sparkasse Berlin, kam der Sparkasse Berlin-Friedrichshain oder Charlottenburg. Es ist so,
die konnten ihn nicht unterschreiben lassen, weil die Kohle noch nicht da war. Das musst du dir mal
vorstellen. Online-Banking nachgeschaut oder was?
Ja, weiß ich nicht, ob beim Online, so stelle ich mir das vor, wahrscheinlich war es nicht so, sondern er hatte irgendwie jemand am Telefon, aber genau, das ging dann nicht. Da haben sie ihn dann wieder weggeschickt. Lars W.
Ist ja Wahnsinn. Also Leute, ihr müsst auch da draußen wissen, ne? Solche Stories könnt ihr auch in den kommenden Folgen hören. Ihr merkt ja, Organisation ist ein bisschen schwierig. Wenn ihr wüsstet, was beim DFB-Pokalfinale los war, wir alle vier hatten Karten gehabt, wir alle vier waren in Berlin und wir haben uns de facto über den ganzen Tag hinweg dreimal verpasst. Also es ist immer schwierig, hier Termine zu finden.
Ja, das ist halt so. Die bittere Realität. Aber es klingt ein bisschen so wie das, was damals war, dass sich bei Hertha nichts verändert hat seitdem, oder?
Natürlich, es ist alles viel, viel besser geworden.
Okay, alles klar, gut.
Also, verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ihr Lieben, wie lange machen wir eigentlich schon? 2,5 Stunden circa, ne? So.
4 Tage gefühlt.
Ja.
Wie lange brauchen wir für eine neue Folge, ist die Frage. Das finden wir noch raus.
Wir nehmen ja jetzt am Stück immer 4 Folgen auf und schneiden die dann einfach so konzentriert.
Ja, genau so machen wir das. Ist Over-Under wäre so 6 Wochen. Weißt, ihr könnt auch da natürlich drauf wetten dann zu Hause, weißt, bei eurem Wettanbieter um die Ecke. Meistens Tipico mit zugeklebten Fenstern. Over-Under sind 6 Wochen. Wann kommt die neueste Folge raus?
Ich habe aber auch keinen Bock mehr jetzt hier weiter zu quatschen, weil ich will jetzt die letzten 30 Minuten Flamengo gegen Bayern gucken, denn ich bin jetzt im Club-WM-Fieber.
Said no one ever. Lass uns das genauso machen.
Na dann.
Setz was Schießer.
Tschüss, ihr Lieben.
Ciao, ciao.